uns überraschen. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Na, ihr Mäuse?
Na.
Was ist denn heute unser Thema?
Oh Gott, ich bin so erschöpft vom Weltgeschehen. Ich weiß es schon nicht mehr. Wie nennen wir es denn? Das Kind, was
wir
geboren
hatten
wird.
Kurz jetzt. Die Idee ist, Everything All at Once All the Time zu nennen, weil es sich ja gerade so anfühlt, als würde alles parallel gleichzeitig sich überlappen.
Das können wir einfach so
aber nehmen. Dann denken die Leute, es geht um den Film, den man übrigens auch gesehen haben könnte, sollte.
Sollte, müsste.
Ja, aber das wäre irreführend. Wir wissen noch nicht, wie wir es nennen, aber ihr werdet es wissen,
weil
wenn ihr es geklickt habt, dann steht es schon da.
Ihr wisst
schon mehr als wir.
Um es mal zusammenzufassen, wir reden heute über Dinge, die uns bewegen, gerade.
Ja, ja. Absolut. Ein paar Sachen sind vielleicht schon ein bisschen veraltet, aber insgesamt kommt es uns neu vor, weil warum nicht?
Naja, und ich meine, also es sind alles Sachen, die man besprochen haben muss. Und bevor wir jetzt wieder warten, bis wir eine Folge zu dem Thema machen können, macht es doch mehr
Sinn. Genau.
Alles mal zusammen.
Wir machen heute einfach mal das, was alle anderen Podcaster sowieso die ganze Zeit machen, nämlich einfach vor dem Mikro sitzen.
Ihr Onlyfans bewerben.
Und ihr Onlyfans bewerben und irgendwie, oder ihre Auftritte. Nein, wir haben weder Onlyfans noch Auftritte im Moment. Also, you never know, Tatjana könnte jeden Tag ein Onlyfans einrichten, wir wissen es nicht.
Oh Gott. Oh Gott.
Aber,
wo sie dann auftritt.
Wir reden nee, heute.
Das findet er völlig absurd. Also denn schon eher Onlyfans.
Nein, ich finde,
du musst ja Onlyfans machen, wo du einfach nur auftrittst, wo man dann auftritt.
Ach so,
ja. Das muss ja nicht mal sein.
Das ist ja eine gute Idee.
Ich finde
ja,
Tatjana könnte ein Onlyfans machen, wo es wirklich Onlyfans zu sehen gibt. Also wo sie immer während ihrer Auftritte von der Bühne runterfilmt und nur die Leute im Publikum abbildet.
Dann hätte ich letztens Oralverkehr gehabt. Das ist bei meinem letzten
Auf passiert. Der Bühne?
Ich war auf der Bühne und bin, wie es meine Art ist, spontan ins Publikum geschritten und einen sehr junges Pärchen hat diesen Moment verpasst und die Menge teilte sich, bis auf den, der auf den Knien war und geblasen und gelutscht hat. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich plötzlich vor ihnen stand. Und,
ach, schön.
Ja. Wo war denn dieser Auftritt im Mutschmann?
Wir wissen doch, wo das war.
Da, wo ich immer
das
nur gebucht
sich
werde.
Doch selbst.
Genau. Ach so, okay. Ja.
So, ja. Also, wie fangen wir denn an mit einem kleinen Spielchen?
Ja, und zwar
aus traurigem
Anlass. Genau, aus traurigem Anlass. Es ist nämlich jemand von uns gegangen, den zumindest zwei in dieser Runde, ich glaube aber alle drei wirklich, wir sehr geschätzt haben.
Sehr geliebt haben.
Dame Angela Lansbury ist von uns gegangen. Oder wie ich sie kenne, Jessica Fletcher.
Oder wie ich sie kenne. Naja, das ist schon das Spiel.
Das ist das Spiel.
Das ist schon das Spiel.
Also Dame Angela Lansbury war eine sehr berühmte englische Schauspielerin, die gestorben ist mit 94 Jahren, was uns allen leid tut.
Ja, aber ist
und
auch denn gut.
Die, genau, oder wie Fern Liebowitz jetzt sagen würde, she suddenly died. What do you mean suddenly?
Und dann, sie ist auf jeden Fall friedlich eingeschlafen,
sagen wir mal so. Sie ist friedlich eingeschlafen nach einem großen, wichtigen und erfüllten Leben voller schöner Dinge und vieler guter Taten. Ja. Schauspielerin, Sängerin, Produzentin mit ihrer eigenen Serie und eine Broadway-Legende.
Ja.
Also mehr, von der englischen Queen geadelt und Preis und Trägerin zweier Oscars, mehr kann man nicht wollen.
Und also ist
jeden Bühnenpreis der Welt, glaube ich.
Ja, auch. Ist sie EGOT? Nein, EGOT hat sie EGOT.
Nein, EGOT nicht.
Aber Tonys hat sie auf jeden Fall gewonnen, mehrere.
Ja.
Ja. Ich meine, ne, Angela Lansbury ist so ein Fall. Es gibt verschiedene Leute, die sie aus verschiedenen Schaffensperioden kennen, glaube ich, und das dann sehr mit ihr verbinden. Viele Leute wussten, die kannten sie nur als als Jessica Fletcher aus Murder, She Wrote und wussten dann gar nicht, wie viel Broadway die gemacht hat. Und so, wir rennen aber in unserem Spiel vorbei, merke ich gerade.
Ja. Und ältere Schwanzlutscher wie wir kennen sie aus allen ihren Schaffensperioden.
Ja, die 40er Jahre sind mir so präsent.
Komm, The Manchurian Candidate ist dir sehr präsent.
Nein, aber Gaslight habe ich gesehen. Also
das stimmt, da hat sie angefangen.
Ja, erster Groß.
So, anyway.
Spiel.
Das Spiel ist heute, welche Angela Lansbury bist du?
Ja.
Nennen wir es mal. Und Barbie fängt an.
Angela.
Ich habe es ja schon gesagt. Ich wäre natürlich Jessica Fletcher. Zum einen, weil Murder,
Wer
She Wrote.
Wer ist denn Jessica Fletcher?
Murder, She Wrote. Also das ist ihre Rolle in Murder, She Wrote. Sie ist eine Schriftstellerin, ehemals Englischlehrerin. Sie hat in Long Island in einem fiktiven Ort namens Cabot Cove in Maine, nicht Long Island, war sie Englischlehrerin, hat da mit ihrem Mann gewohnt in einem beschaulichen kleinen Dörflein. Und nachdem der Mann dann gestorben war, hat sie irgendwie das Schreiben angefangen, auch um mit dem Tod ein bisschen besser umgehen zu können, ihres Mannes. Und wurde dann schwuppdiwupp Bestseller-Autorin und schreibt also Mystery-Fiction, Crime-Stories, sowas. The Corpse Danced at Midnight war ihr erster toller
Titel. Die Barbara Cartland der Kriminalliteratur.
War ihr erster großer Erfolg, aber ja. Und dann löst sie halt, jede Folge löst sie halt ein neues, einen neuen Mordfall auf. Das Schema ist immer das gleiche eigentlich. Also sie kommt irgendwo hin, meistens ist sie eingeladen, sie reist sehr viel rum und immer da, wo sie eingeladen ist, stirbt dann jemand. Also, dass sie überhaupt noch jemand eingeladen hat.
Ich wollte gerade sagen, das war mal das Große. Das war nach mehr als 100 Folgen immer meine Frage. Why do you invite her?
Ja, der Death Toll in Cabot Cove war dann auch wesentlich höher als in irgendwie Detroit oder so. Aber hey, genau. Und es wird dann immer der Freund, den sie da hat, oder eine Person, mit der sie irgendwie befreundet oder verwandt ist, entfernt, die wird dann zuerst verdächtigt und sie muss dann eben in kleinster Detailarbeit der Polizei dabei helfen, weil die Polizei natürlich super unfähig ist, den Fall aufzuklären.
Okay, darf ich kurz was fragen, weil ich habe die Serie nie gesehen.
Ja.
Buh. Das ist doch Miss Marple.
Also sie hat ja auch Miss Marple gespielt.
Ich weiß, ganz aber groß.
Different. Also sie ist nicht so... Zumindest aber die Margaret ist Rutherford, Miss Marple. Grün. Ja,
ja, ja.
Na, das sagen wir mal, sie ist Miss Marple by way of Jennifer Hart.
Naja.
So. Also es geht, und.
Also das System ist dasselbe. Hausfrau ja. löst Mord für Polizei.
Ja, genau. So, okay. Sie hilft halt da, weil die zu doof sind. Und ja. sie hat halt als Krimi-Autorin, weiß sie halt alles.
Sie kennt alles. Sie kennt,
jedes,
Trick.
Jede ja. Droge, jeden Mord, weil sie alles schon recherchiert okay. hat, fünfmal.
Also gut gemacht auch.
Super gemacht. Es wurde dann irgendwann was blöd, weil man dann. Also sie haben es dann halt wirklich so gelöst, die Figuren, die es dann gemacht haben, das war dann immer ein Detail, was irgendwie im ersten Drittel des Films, der Serie gab es dann ein Mini-Close-Up für eine Sekunde länger und das war ein Detail, das musstest du dir merken. Und wenn du dann die Verbindung irgendwie hergestellt hast, sie hatte dann immer so Geistesblitze, ach, natürlich. Dann sagt jemand, der Olivenbaum ist grün und sie so, der Olivenbaum, ach, natürlich. Das, ja, und dann rennt sie los und die Polizei muss hinterher, um dann die Leute festzunehmen. Ja. Aber Murder, She Wrote hat für mich fast denselben Soothing, Seelenstreichel-Stellenwert, den Golden Girls bei mir innehält. Golden Girls stehen natürlich auf einem Podest und können da nicht runtergestoßen werden, aber sie ist nahe dran.
Okay.
Sie sorgt sehr dafür, dass ich mich gut fühle, wenn ich den Jingle höre, also die Einspielmusik. Am Anfang entspanne ich mich schlagartig. Ich habe alle Staffeln hier auf DVD und gucke die auch nach wie vor regelmäßig. Ach, in Phasen, wo ich das ein bisschen brauche, wo ich ein bisschen Seele streicheln brauche. Und möchte gerne auch nach Cabot Cove ziehen. Den Ort gibt's natürlich nicht. Und sie haben es auch nicht in Maine gedreht, sondern woanders. Aber das ist egal. Ich möchte da gerne wohnen, in so einer kleinen Küstenstadt mit so einem Friesennerz. Dann da meine Fische vom Markt holen, meinen Clam Chowder kochen und nebenbei eben noch das Dorf.
Und retten. Hunderte von Leichen.
In Deutschland ja. heißt es ja Helgoland.
Ach so.
Ja.
Möchte ich da
hinziehen? Warst du da schon mal?
Nein.
Doch, fahr mal hin. Ja? Wenn da Morde passieren, bist du auch schnell alleine. Da wohnen nicht so viele.
Ich war mal auf Helgoland. Ich fand es fast so trostlos wie eine andere berühmte Küstenstadt.
Fehmarn?
Nein, da wo die ganzen reichen Leute wohnen und Boris Becker seine Steuermilde. Ja, auch.
Sylt ist hässlich, aber Helgoland fand ich cool.
Ja?
Gut, darum geht's nicht.
Nein, darum geht's nicht. Aber das wäre ich.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Und deiner, Paul, dein Lieblingscharakter.
Also meine Lieblings-Angela Lansbury ist eine Bühnenfigur. Frau Lansbury hat in mittlerem Alter, also so mit 40, die hatte eine englische Schauspielausbildung und wie alle englischen Schauspieler konnte sie auch irgendwie singen und ein bisschen tanzen. Und dann hat sie jemanden getroffen, der sich knallauffall professionell in sie verliebt hat. Und diese Person war Gott sei Dank Stephen Sondheim. Und Stephen Sondheim hat ihr dann mehrere Rollen auf den Leib geschrieben oder in Revivals immer so gecastet, dass sie da besetzt worden ist. Und eine davon war meine Lieblings-Mrs. Lovett auf der Bühne.
Mhm.
Und
Sweeney Todd.
Sweeney Todd. Sweeney Todd ist ein Mann, der Menschen umbringt und Mrs. Lovett ist die Person, die in diese Menschen dann in Pasteten verwandelt, die man essen kann und die Leute auch essen. Berühmte Songs von Mrs. Lovett sind By the Sea, das wird Barbie entsprechen, und The Worst Pies in London. Und das Alleinstellungsmerkmal von Angela Lansbury als Mrs. Lovett sind ihre roten Rattenschwänze, also nicht hinten, sondern an den Seiten, an ihrem Kopf, die ist so rothaarig und das kann man alles im Internet angucken, das ist eine große Freude.
Ich packe das alles in die Shownotes, wie immer.
Und ich finde, man sollte es auch gesehen haben. Was man allerdings auch gesehen haben soll, das habe ich am Tag ihres Todes auf meinem eigenen Facebook-Profil gepostet, ist Beauty and the Beast mit dem Mormon Choir.
Right.
Das ist eine große Nummer und natürlich war sie auch Mrs. Potts in Beauty
genau,
and the Beast.
Genau, sie war der Teekessel und Howard Ashman hat das geschrieben, den wir auch sehr schätzen, da haben wir in der Doku-Folge drüber gesprochen. Große Kunst.
So. Meine Angela Lansbury Lieblingsfigur ist und bleibt von 1978, als sie auch schon einen Tag älter war, Salome Otterborn, die dauerbesoffene Schriftstellerin bei Tod auf dem Nil, der ganz große Film mit Bette Davis und dieser All-Star-Cast von Mia Farrow über Maggie wen Smith. Auch immer, Olivia irgendwas der und Avalanche. Maggie Smith. Nee, Olivia, das sind die 70er Jahre, Michael York und wer da alles mitspielt. Der Film ist immer noch so gut, also viel besser als die Neuverfilmung. Und Salome Otterborn ist halt eine nymphomanische, überschminkte, in groteske Klamotte gesteckte Schriftstellerin von billiger erotischer Literatur und ist immer angedüselt und Hercule Poirot ist peinlichst berührt, weil sie sich eben auch total daneben benimmt.
Hercule Poirot ist Peter Ustinov, richtig?
Genau. Und der sitzt ja auch mit an Bord und sie schwankt da eben durch die Kulissen und macht immer irgendwelche peinlichen, aber sehr lustigen One-Liner.
Und Anzüglichkeiten.
Nur anzüglich. Ja. Und dann gehen sie durch den Karnak-Tempel und dann tätschelt sie da irgendwie so eine Widderstatue und brünstet da den steinernen Widder an als Symbol von Erotik und so. Und das macht sie so toll, dass ich also wirklich der Meinung bin, da wurde sie wirklich um einen Oscar betrogen. Weil das muss man erstmal so hinkriegen mit dieser Freude am Spiel, dieses Übertreiben und dieses Hysterische und das macht sie einfach sensationell. Und dazu hat sie ja nun auch kein hübsches Gesicht gehabt in dem Sinne. Sie hat einfach riesige Glubschaugen und glubscht die da alle an wie so ein Frosch.
Als sie jung war die sehr schön.
Nein.
Also keine klassische Schönheit.
Aber die hatte einen schönen Kerl.
Man konnte alles in sie, die konnte alles spielen, weil sie eben so ein Allerweltsgesicht hat. Aber diese riesigen Augen, das ist wirklich also zu witzig, dieser Film. Tod auf dem Nil, die Originalversion, ich kann es sehr empfehlen.
Ich finde halt tatsächlich, also dieses Overacting nervt mich tatsächlich eher bei ihr. Und das hat sie ja auch bei Murder, She Wrote, hat sie das ja auch öfter gemacht. Sie hat ja öfter mal so Doppelrollen gespielt.
Okay.
Es gibt eine Folge, da ist sie dann, also ihre Cousine in London, die lustigerweise Sängerin ist in so einem Revue-Theater, sehr überschminkt und so. Genau das, mit sehr großer falscher Wimper. Die wird die ganze Zeit getargetet und soll umgebracht werden und dann fliegt sie halt dahin und die Cousine versteckt sich und sie geht dann spielt in Cousinen-Drag Cousine. Daraus und ist halt auch Overacting die ganze Zeit. Oder manchmal nimmt sie halt auch in der Rolle dann so andere Rollen an und tut es, als wäre sie jemand anderes. Das ist halt auch immer viel zu viel. Das klassische Popcorn-Ding, das wurde irgendwann so ein Meme sogar, weil das so schlimm war, wie sie so sich mit Popcorn vollstopft.
Aber das finde ich eher schlimm. Es ist dann gut, wenn andere Stars daneben sitzen, wie zum Beispiel Bette Davis, zu der Zeit Schwerstalkoholikerin, super schlecht gelaunt, hat es nur wegen des Geldes gemacht, fand es alles viel zu primitiv.
Sure.
Und die sitzt da und guckt die an und man sieht genau den privaten, persönlichen Hass, der da durch diese Charaktere schimmert und sowas liebe ich dann ja.
Aber das muss man ja dazu sagen, sie hat auch älteren Kollegen, dadurch, dass sie in die Serie dann immer mal reingeholt hat als Produzentin, sehr geholfen, weil jedes Mal… das hat sie aber getan, weil viele dieser älteren Kollegen und vor allem Kolleginnen am Ende ihrer finanziellen Möglichkeiten waren und du jedes Mal, wenn du irgendwo aufgetreten bist, dann für ein weiteres Jahr Bezüge von der Schauspielergewerkschaft bekommen hast und das hat sie oft getan und das sei ihr auch gedankt.
Ja, sie hatte auch ein tragisches persönliches Leben, ne? Der Sohn, der eine war schwer drogenabhängig, beide Kinder waren schwer drogenabhängig, sind dann da schnell weggezogen.
Und ihr erster Mann war homosexuell.
Homosexuell. That. Aber sie hat das immer sehr Hollywood-unlike. Sie hat sich immer sehr am Wohl ihrer Kinder orientiert. Sie hat immer darauf geachtet, dass es den Kindern gut geht. Ich bleibe beim Fame, ich bleibe hier.
Passt sondern nicht zusammen.
Wir ziehen zurück nach Irland oder wir ziehen zurück dahin. Ich hole euch erstmal aus dem Spotlight. Ich bin jetzt erstmal Mutter und so. Also ne, das hat sie schon irgendwie gemacht.
Die waren trotzdem drogenabhängig beide?
Nee, also es fing an in L.A. und dann ist sie halt weggezogen und hat gesagt, das machen wir ja nicht.
Ach, dann wurden die Kinder wieder gesund?
Ja.
Okay,
also ist dann weggezogen mit den Kindern.
Gut.
Ich glaube, bei dem Sohn war es dann länger, das habe ich nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Beim Sohn hat es, glaube ich, länger gedauert, aber den hat sie dann auch in ihre Show, nachdem er clean war, in ihre Show geholt als Regisseur, die sie dann ja übernommen hat. Also es lief ja, glaube ich, zwei Staffeln, war sie nur Schauspielerin und dann hat sie irgendwie gesagt, okay, wenn wir das hier weitermachen, dann machen wir es richtig. Aber dann mache ich Produktionsfirma, mein Sohn macht die Regie oder wir schreiben zusammen oder irgendwie so war das. Ja, ja. Und das war ja also the longest running show damals, glaube ich, bis sie halt irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
So macht ihre Sperben das auch.
Ja, Eine Sache müssen wir erwähnen. Kennt ihr das Fitnessvideo?
Nee, ich kenne nur das von Sascha Gabor.
Aber das Fitnessvideo ist natürlich groß.
Es gibt, ich muss gucken, wie es heißt. Schande auf mein Haupt, dass ich nicht weiß, wie es heißt, aus dem Stegreif. Es gibt ein Fitnessvideo von Angela Lansbury, da war sie in ihren 60ern, auf der Höhe des Murder She Wrote Fames. Und filmt sich quasi in Angela Lansbury-Manier. Sie hat so ein kleines possierliches Häuschen und Blumen im Vorgarten, hat so ein kleines Fahrrad, mit dem sie da rumfährt, mit so einem Korb vorne drauf. Und dann spricht sie immer so in die Kamera und erzählt so, ja, um mich fit zu halten, mache ich das und das und das. Und meine Mutter hat das gelernt. Meine Mutter war mit den Suffragetten unterwegs, damals in London. Und die haben da im Park an der Themse, haben die so Morgengymnastik gemacht. Dann zeigt sie halt diese Morgengymnastik und dann improvisiert sie so Tanzmoves. Das haben die damals auch gemacht. Man spürt den Körper und geht dem Körper nach, wie er sich fühlen will im Raum. Und macht dann da so komische Bewegungen.
Geriatrisches.
Ohne Scham, ohne jede Scham, das ist toll. Und dann gibt es nach 5-6 Minuten gibt es die Szene, wo sie sich auszieht. Und dann geht sie ins Badezimmer und dann sagt sie, ja, und das ist für mich super wichtig. Das ist revolutionär, ne? Als Frau in dem Alter damals zu sagen, hey, ich bin noch sinnlich und mein Körper, ich checke jeden Morgen meinen Körper, ich gucke den jeden Morgen nackt an, ich massiere den an jeder Stelle, ich gucke, wie fühlt sich was an, ist das fest genug, was gefällt mir nicht. Ich habe jeden Tag so ein, ne, so ein Check-in mit meinem Körper, was ja super modern ist heute, wird ja jeder sagen, macht das. Und dann geht sie in die Badewanne und liegt in der Badewanne und macht dann so leichte Entspannungsübungen und der Rumpf muss gebeugt werden und so. Mm-hmm. Es ist alles super sexuell. Sie war auch ein sexuelles Wesen, das sagt sie auch. Ja. Ist, nur weil das Alter, nur weil ich älter bin, heißt das nicht, dass das aufgehört hat. Der Körper ist ein Lustventil und das muss auch nach wie vor, muss man dem frönen und so. Das ist, wenn man das aus heutiger Sicht guckt, denkt man erstmal so, what the fuck, es ist so ein bisschen verstört. Gleichzeitig ist es aber auch so revolutionär und geil und feministisch, dass man sich nicht drüber lustig machen will. Es ist immer so ein bisschen ein Balance-Spiel, aber es ist toll.
Super. Kennst du das von Zsa Zsa Gabor?
Natürlich.
Ja.
Darling.
Was sie nur im Sitzen, ja, nur im Sitzen.
Sie macht die ganzen Übungen
von den beiden Bodybuildern.
Ja, ein Traum.
Toll. Also die haben es, das ist noch so ein altes Projekt für mich. So ein Fitnessvideo im Sitzen, das fand ich schon sehr schön.
Ich finde ja wirklich, es gibt ja, also ich weiß nicht, ob es gibt, vielleicht gibt es das, aber gibt es Fitnessvideos von Drag Queens, das wäre ansonsten, könntet ihr das gut machen?
Ja, das gibt es noch nicht, das ist eine Marktlücke, also für OnlyFans auch. Drag Race auch.
In den Folgen immer.
Was?
Ja, in Drag Race Folgen gibt es ja immer mal so eine Fitness-Challenge, wo sie dann irgendwelche Fitnessvideos machen müssen, gab es in der Staffel mit Raja zum Beispiel, mussten sie es machen, da war Susie Powder, heißt die, glaube ich, war da die Gastjurorin. Okay. Shangela war auch in der, das war die Staffel mit Shangela. Und mit Stacey Lane Matthews und so.
Vergessen.
Eat that chicken, you bitch. Ja. Gibt es. Und es gibt eine Drag Queen, die hat das als Stick. Also die macht nur das. Ach die so. Macht so.
Die, dann gibt's das,
die war auch schon bei Drag Race. Okay. Die kommt dann da rein und schreit die Leute an und so Fitness und. Und so. Ja.
Okay.
Weiß nicht, ob es das braucht.
Nein. So, das, was man, das Letzte, was ich zu Angela Lansbury noch sagen will, was man in unserem Podcast dringend dazu sagen muss, sie war natürlich zu einer Zeit, als das noch nicht on Vogue war und noch nicht chic, eine große Fürsprecherin und eine finanziell große Unterstützerin von HIV-positiven Menschen, yes, und hat sich sehr um Freunde gekümmert, die an AIDS erkrankt waren, und hat auch
einen
der ersten großen Fundraiser. Ja. Und großer Fundraiser heißt, wir verdienen an einem Abend $1 Million für die HIV-Forschung und Pflege. Und das hat sie auch immer weiter und immer wieder gemacht. Und sie war ein genussvoll großes Idol für homosexuelle Männer, hat ihre schwulen Fans auch immer sehr geliebt.
Ja.
Und hat sich auch in den letzten Jahren dann immer noch mal für Transrechte, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber sie hat irgendwann auch von, ich glaube, mindestens 7 oder 8 relativ nackten, muskulösen Männern umschwärmt einen Auftritt bei Broadway Bears gehabt. Ich habe den auf YouTube nicht gefunden, aber das gibt es.
Broadway Bears, muss man dazu sagen, ist einmal im Jahr, treffen sich alle Broadway-Schaffenden und machen einen Benefizabend, wo dann eben Leute, ne, pro bono auftreten. Genau,
die Broadway-Schaffenden schaffen ein wenig an dem Abend.
Genau, und es wird Geld gesammelt für...
Indem man, es wird Geld gesammelt, indem man Klamotten fallen lässt.
Right.
So. Und da war sie dann irgendwann, sie hatte irgendwie so einen Überwurf an, unter dem sie so ein Body anhatte und also das ging damals alles, aber alle um sie rum hatten weniger an als sie. Was, so, und das, mal gucken, ob man das findet, ich suche das nochmal.
Schick.
So.
Right, jetzt haben wir über eine Hollywood-Ikone gesprochen, die gerade gestorben ist. Wir müssen über die nächste Tote
ja, sprechen.
Die zweite tote Kuh im Raum, der Unrecht getan worden ist.
Ja.
Böses Unrecht. Wir reden natürlich von Blonde. Wir haben ihn mittlerweile alle gesehen. Frau Schulz?
Ich hatte mich auf diesen Film ja eigentlich sehr gefreut.
Sehr.
Weil ich sowohl den Regisseur wie auch die Hauptdarstellerin eigentlich sehr schätze.
Ich schätze die Hauptdarstellerin wahnsinnig nach dem Film.
Also die Hauptdarstellerin schätze ich auch nach wie vor. Ich schätze nur den Regisseur und vor allem den Drehbuchautor, der eine Person ist, überhaupt nicht, weil ich habe selten sowas gesehen, was ich am Leid einer Frau und daran, wie Männer Frauen quälen, so berauscht wie dieser Film. Ich dachte irgendwie, also spätestens bei der Abtreibungsszene, dachte ich, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Aus dem Bauch heraus und das Spekulum geht rein. Das war das, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt haben wir wirklich jede Distanz. Jetzt ist sie nicht mal mehr ein autonomer Körper, jetzt sind wir sogar in dem Körper drin und sind da drin mit der Kamera. Unfassbar. Was ich nicht verstehe, ist, dass es basiert ja auf einem Roman des gleichen Namens.
Von Joyce Carol Oates,
ja. Das, also ein Buch und dann später eben auch jetzt ein Film, der ja vermeintlich kritisiert, wie sie immer wieder Opfer wurde davon, dass Leute sich an ihr bereichert haben, dass sie sie instrumentalisiert haben, dass sie über ihre Bedürfnisse hinweggegangen sind, dass sie nie irgendwie den Schutz hatte und ne, ja, dass sie das nicht genossen hat.
Was ehrlich gesagt eine totale Außensicht auf sie ist.
Aber dass das jetzt, also dass dieser Film, der das vermeintlich kritisiert, am schlimmsten nochmal macht, also wirklich ihr alles wegnimmt, was man so als
Das ist ein das ist ein Übersetzungsproblem, weil der Roman ist unglaublich dick, also das sind über 500 Seiten und ist vor allem aus der Innensicht von Marilyn erzählt. Das heißt, sie denkt darüber nach, was ihr passiert ist.
Tatjana Gatekeep, die Wahrheit.
Und was ist denn die Wahrheit? Und es ist ein Übersetzungsproblem, weil sobald du versuchst, ich kenne nur einen einzigen Stream of Consciousness Roman, den man elegant in einen Film übersetzt hat, und das ist The Hours. Und hier gelingt es halt überhaupt nicht, weil wenn du zeigen willst, wie jemand über etwas nachdenkt und dabei nur zeigst, wie andere Leute diese Person sehen, dann gelingt es halt nicht, weil wenn du aus der Emotion heraus, aus dem Leid heraus erzählst, wenn die Leidende erzählt, ist das was völlig anderes, als wenn man einer Person beim Leiden zuguckt.
Was ihr jetzt zu Hause nicht sehen könnt, weil es ein Podcast ist, Tatjana sitzt die ganze Zeit hier, grinst so vor sich hin.
Mit vorgeschobenem Unterkiefer.
Was niemand anderes weiß und nickt so vage.
Wie eine weise alte Schildkröte.
Was ist denn die Wahrheit?
Ich kann nichts dafür, dass ich der Einzige in diesem Raum bin, die Einzige, die jemals überhaupt begriffen hat, worum es geht.
Oh, bitte.
Bei diesem Film.
Bitte.
Kann ich nichts für.
Fill us in.
Also es gibt ja sehr selten in einem Leben den Moment, wo man sich freut, zutiefst freut, zur gleichen Zeit auf der Welt zu sein, wie ein Film, der geboren wird und gezeigt wird. Also, dass dieser Film jetzt in meiner Lebenszeit gekommen ist, ist für mich das größte Geschenk, weil der sofort auf Platz 3 meiner Top-Filme gelandet ist.
Nach?
What's Love Got to Do With It?
Nein, 2, 3 andere. Darum geht es jetzt ja nicht. Es geht darum, dass ich total diesen Film verstanden habe, aber nicht logisch. Also man darf nicht mit irgendeiner Logik daran gehen. Ich hätte den auch 6 Stunden sehen können. Ich finde, das ist genau so war es höchstwahrscheinlich, nehme ich an. Und es wird eine Sicht gezeigt, die eben, wie soll ich sagen, man kann ein Leben doch aus 20.000 verschiedenen, dasselbe Leben kann man doch aus so vielen verschiedenen Perspektiven erzählen und es hört sich immer anders an, oder? Sind wir uns da einig? Ganz generell. Ganz generell.
Ja, ja.
Man könnte doch jetzt mein Leben so erzählen oder anders oder. Aber alles wäre richtig, wäre mein Leben. Aber jedes Mal aus einer anderen Perspektive ganz anders erzählt. Und dieser Film hat sich halt entschieden, die dunkle Seite zu zeigen. Und so, wie das war, glaube ich das total. Und dann macht er noch diesen Twist, dass es eben ein Stream of Consciousness ist. Natürlich unterhält die sich mit ihrem Fötus und hört da irgendeine Antwort. Gut, er zeigt ein 9 Monate altes Embryo. Hätte er vielleicht eine Zellenverschmelzung von 8 Zellen zeigen können, wäre das vielleicht ein bisschen
zeigt er auch
genauer gewesen. Aber solche Freiheiten lasse ich ihm voll durchgehen. Ich finde alles in diesem Film total in sich, wie es abläuft, logisch. Und ich glaube, dass es genauso war. Die wurde von diesem also Kennedy benutzt. Die wurde all diese Szenen, die sie jetzt, wo sie schreien, liegt doch nur daran, dass dieses Image der Marilyn Monroe so stark ist, dass die Leute nicht ertragen können, die andere Seite zu sehen.
Also das, wir haben ja in der Marilyn-Folge lange drüber gesprochen auch. Also deine Sicht der Dinge sei dir unbenommen und ich finde das durchaus auch logisch, so wie du das erzählst. Ich glaube aber, also wir haben ja in der Marilyn-Folge auch lange drüber gesprochen, dass gerade auch die dunkle Seite eine wichtige Seite war bei ihr und dass all diese Erlebnisse sie eben zu diesen Menschen gemacht haben und so. Da waren wir uns ja völlig einig. Was mich halt so irritiert ist, dass man eben in ein Leben, das ohnehin schon so viel Tragik und so viel Wahnsinn und so viel Verzweiflung innehatte, dass man da noch Sachen dazu geschrieben hat. Ja,
weil das doch noch nie gezeigt wurde so.
Na, aber es sind ja fiktive Dinge.
Die das noch mal deutlicher machen.
Warum muss man, das fand ich halt so schlimm, das ist ja eh schon schlimm, warum muss man da noch eine Schippe und noch eine Schippe und noch eine Schippe?
Ja, guck, aber
und jetzt gehen wir noch in sie rein und jetzt ist noch das und jetzt nehmen wir auch noch das Kind.
Man feiert Serien wie Dahmer, wo ein Massenmörder 19 Jungs tötet aufs Brutalste und sagt, super, Schauspielkunst, toll. Da muss ich sagen, warum gucke ich mir denn sowas an? Also das ist doch immer so, dass Sachen ausgeschlachtet werden. Natürlich benutzt der Regisseur Marilyn oder die Marilyn-Figur um zu skandalisieren, sag ich jetzt mal. Sonst hätte der diese Oralsex-Szene mit Kennedy nicht so gezeigt, wie er sie gezeigt hat oder wie sie da von Louis B. Mayer da auf den Teppich gebumst wird. Aber das war eben ein Teil, da war kein Zeuge dabei. Deswegen sagen sie jetzt alle, das ist doch Fiction, wie kann der das zeigen? Ja, aber so war es, die wurde auf den Teppich gebumst.
Da sind wir uns ja einig.
Wir sind uns da nicht einig, weil ich finde halt, es ist eine Männerfantasie über eine Frau. Ich finde, es ist eine große und in dem Sinne auch freudvolle, sadistische Zerstörung einer Frau. Es ist so ein bisschen Marilyn bei Lars von Trier.
Ich finde das super mutig, dass die endlich mal die dunkle Seite zeigen. Die ist jetzt gezeigt. Vielleicht kommt noch mal ein Film, der zeigt die Stärke, indem er die Jahre, wo sie Produzentin war, in den Mittelpunkt setzt oder.
Naja, das, was
in kann alles noch kommen, aber in diesem Film ging es eben um die Dämonen. Und das hat er toll umgesetzt.
Das, was in dem Film gezeigt, ich nehme dir deine Sichtweise nicht.
Nee, kannst du auch nicht.
Aber ich finde halt, das, was in dem Film gezeigt wird, ist es ist eine totale Reduktion, weil es wird auch die ganze Zeit so getan und so war es nicht. Als hätte sie keine Wahl gehabt, als hätten Männer sie die ganze Zeit wie eine Spielfigur auf einem Brett hin und her geschoben und sie zwischendurch gebumst. Ja. Also, und so war es nicht.
Aber sie hat doch selber auch entschieden, oder? Hat sie nicht selber auch entschieden, ich nehme vielleicht Dinge in Kauf, um da und da hinzukommen?
Natürlich, das mit dem Kennedy, klar hat sie das selber entschieden. Zum oder Beispiel. Mit
dem einen oder anderen Movie-Produzenten.
Natürlich.
Das waren ja bewusste Entscheidungen und das kriegt man halt so gar nicht mit. Sie ist ja ständig nur so ein Opfer, ein Fähnchen im Wind, das halt missbraucht wird.
Naja, die traumatisierte die Seite daran, wird gezeigt. Die Traumatisierung wird erklärt durch die Jugend und es zieht sich bis zum Tod. So.
Ja. Glaubt ihr denn, dass diese Trennung, diese harte Zäsur, die der Regisseur da gemacht hat zwischen Norma Jean und Marilyn, dass die tatsächlich so existiert hat und dass ihr das so fremd war, dass sie die so gehasst hat?
Ja, glaube ich ganz bestimmt. In dem, ich habe dieses Tagebuch von ihr, also, beziehungsweise es gibt ein Buch, wo sie alle Notizzettel von ihr und so weiter zusammengefügt haben zu einem Buch sozusagen. Ja. Aber das ist so dokumentarisch, ne? Das ist jetzt nicht ein Roman geworden, sondern eben hier ist das Notizbuch von Marilyn und die deutsche Übersetzung dazu. Hier ist der Zettel aus dem Hotel XY. Oh. Und da kommen auch diese Trennung, dass sie über Marilyn schreibt.
Ja.
Und dass sie Norma Jean und Marilyn trennt. Okay. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen.
Okay.
Und dass sie geliebt werden wollte, um sich selbst, dass sie selber, ich glaube, das berühmteste dieser Zitate ist, die Leute gehen mit Marilyn ins Bett und wachen mit Norma Jean auf. Mhm. Das hat sie gesagt, solche Sätze halt. Und daraus hat der eben sich die Freiheit genommen, aber das ein bisschen zum Beispiel diese Liebesgeschichte am Anfang, dieser Dreier mit dem Sohn von Charlie Chaplin und dem Sohn von Edward G. Robinson, ist ja nirgends verbirgt. Das ist eben diese Freiheit, die sich die Autorin nimmt von Blonde, da so eine Liebesgeschichte zu imaginieren, die vielleicht eine glückliche war, bevor bevor Druck aufgebaut wurde von außen. Und da gibt es in diesem Film jetzt einen Dreier, der ist so gefilmt wie so ein Fiebertraum. Also die Kamera zieht die Körper so längs und so weiter. So ein Drogentraum, genau. Und da ist nichts logisch dran. Aber wenn man sich dem Bilder, der Bildergewalt so hingibt und das so guckt, ich fand, das war super gelöst. Also ich finde, dieser Regisseur hat da ein Meisterstück abgeliefert.
Hm. Okay, let's agree to disagree.
Ja, total, klar.
Ja.
Insofern, guckt ihn selber, bildet euch eure Meinung, aber genau. Guckt ihn. Er ist leider nur 3 Stunden lang. Also wie gesagt, ich warte auf die 6-stündige XXL Uncut Version.
Lasst uns kurz noch bitte einmal Praise aussprechen für die Darstellerin, weil das, was die da abgeliefert hat, A, sieht sie wirklich aus wie Marilyn.
Ja.
Und das, was sie abgeliefert hat, ist insane. Dieser Screentest, dieser eine, wo sie in diesem schwarzen Rolli vor der weißen Wand sitzt und eben ne Screentest macht und diese Rolle vorliest und dann da so drin ist und die Tränen laufen und so und die ist Jungs sagen halt nur, die geile Titten, geilen Arsch und so. Das fand ich, also
wir schauspielerisch. Wir sind hier doch nicht auf eine Therapiesitzung. Genau,
schauspielerisch eine tolle Leistung.
Ganz groß, ja, sie wird auch für den Oscar nominiert werden, da bin ich relativ sicher. Sie wird ihn nun nicht gewinnen, weil den Oscar dieses Jahr kriegt Kate Blanchett für Tar.
Ja, die hassen sowieso jetzt, glaube ich, alle den Film. Das hat sich jetzt ja relativ eingeschossen. Aber eine andere Szene zum Beispiel, der spielt ja auch mit Verfremdungen, habe ich ja eben erzählt. Die andere ganz starke Szene ist, wie sie zu einer Filmpremiere geht. Mhm. Und der Mob, also das Publikum am Rande vor diesem Kino, die so abgesperrt werden von den Polizisten, da hat der computermäßig die Gesichter so verändert, dieser Männer, dass die Augen und die Münder ganz groß werden. Unheimlich. Und das ist natürlich ein total böser Trick, um was zu sagen, was so nicht war.
Total drauf war.
Natürlich war das nicht. Nee, das ist auch. Ich glaube, also ich habe das so verstanden, dass es nicht, dass sie drauf war, sondern dass sie eben diese Masse Mann bedrohlich empfunden hat in dem Moment. Und das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, ein unziemlicher Hilfsgriff, um etwas zu interpretieren, was gar nicht bewiesen ist. Aber ich finde, es passt so Faust aufs Auge. Und so ist der ganze Film für mich.
Ja, das Narrativ passt das, ja.
Ja.
Ich finde, dass in das Narrativ, was dieser Film bedienen will, passt es, aber ich fand auch die visuellen Metaphern in diesem Film eher, ich dachte dann immer irgendwie, 2 Jahre von der Filmhochschule oder worüber reden wir jetzt genau?
Zum Beispiel schwarz-weiß Farbe, der changiert ja zwischen schwarz-weiß und Farbe, alle so, macht überhaupt keinen Sinn, in den Kritiken steht immer, mal ist Farbe, mal schwarz-weiß und Scheiß und so. Nein, habe ich total verstanden, wann der schwarz-weiß wird und wann er Farbe ist. Also für mich hat sich das total sofort entschlüsselt. Mhm. Höchstwahrscheinlich ist meine Seele Marilyn so ähnlich. Im Prinzip bin ich eigentlich Marilyn und wir sind so
sehr verwandt. Ich dachte, du bist Tina.
Auch.
Auch.
Schatz. So wird's sein. So.
Und Zara Leander.
Auch.
Ja. It's all that.
That's a poisonous combination.
Kalt gestellt. Okay, versteht keiner.
All of this weiter. Mixed up and baked in a beautiful pie. Ja. There you are.
The worst pies in Berlin.
So eine Folge über Essen kommt noch.
Wow. So.
Next.
So.
Von der toten Blondine.
Wo wir gerade an der Schlachteplatte sind.
Ja, jetzt geht's zu anderen Toten. Wir können zu anderen Toten weitergehen.
Lass uns bei der Schlachte bleiben.
Zu ausgesaugten Toten.
Ach so, zu denen. Ich dachte, wir wollten noch kurz über Dama, aber vielleicht haben wir Dama auch schon.
Wir können auch kurz über Dama reden. Dama
können wir auch reden, habe ich ja nicht Gott, gesehen.
Es ist halt das Ryan Murphy Problem. Ja, es ist sehr körperverliebt, sehr glossy, sehr ästhetisch. Und es gibt den Opfern sehr wenig Raum. Lustigerweise die einzige Folge, die sich mit den Opfern beschäftigt, ist die Folge, die Janet Mock geschrieben hat. Das ist die, wo ich dachte, die ist schön, da bin ich dran, ich verstehe auch. Und das hat mir in all den anderen Folgen gefehlt, dass man sich mit den Opfern beschäftigt und dem, was er da aufgerissen hat. Ich fand persönlich, es muss vielleicht nicht nochmal erzählt werden, was mich allerdings dann glücklich gemacht hat, war, dass ich gesehen habe, okay, das rassistische Grundgerüst, auf dem er operiert hat, eben sich in eine schwarze Community einzumieten, schwarze, queere Männer, besonders zu Hochzeiten der AIDS-Krise auch zu morden, die halt eben ne, täglich verschwinden Leute, who knows, keiner guckt wirklich nach. Das war, glaube ich, der Masse nicht so klar. Und das ist vielleicht nochmal ein Aspekt, der jetzt dadurch ins Bewusstsein der Leute gelangt ist. Ansonsten
wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist ja nicht das, was die Serie bedient hat. Nee. Sondern die Serie ist halt relativ schlechter Buddy-Horror, fand ich, an vielen Stellen. Also Herr Cronenberg hätte das nicht so gemacht. Und ich fand halt irgendwie, sie macht auch, sie behauptet zwar die ganze Zeit, sie will psychologisieren und sich irgendwie tiefergehend beschäftigen und so, aber das tut sie halt nicht. Sondern es ist die ganze Zeit ein, ja, irgendwie wird dieser Mann auch gefeiert dafür, voll, dass er sich so lange nicht, ja, hat erwischen wirklich lassen und irgendwie voll das so heimlich 14 Leute umzubringen, wird irgendwie als Kompetenz dargestellt. Das, ja, fand ich sehr fragwürdig.
Das finde ich auch. Ja, das kind of hard. Also es ist auch wieder, ja, das, wo mich die Schwulen dann so ankotzen. Das war ja damals beim 6. Januar schon so, dass der Typ mit den Hörnern auf dem Kopf alle plötzlich so, that is kind of hard, he could like fuck me. Ja, wo ich dann so dachte, Leute, wirklich?
Der Mann hat gerade versucht, die amerikanische Demokratie ja, mit Waffengewalt zu beseitigen.
Das war das ja jetzt auch wieder so, dass sie halt irgendwie so, ich wusste gar nicht, dass Dahmer heiß war. Und Dahmer war ja wirklich heiß und der ist ja noch heißer als in der Serie. Und,
ja, Dahmer und
Arno. Mich hätte der auch mit nach Hause nehmen können. I get it. Also natürlich hätte der mich auch mit nach Hause nehmen können. Ich wäre auch mit dir mitgegangen, keine Frage. Aber
ich nicht.
Müssen wir uns darauf einen runterholen?
In dieses Fußball?
No. Nein. Finde ich auch. Also es ist mir auch zu realistisch. Ich mag sowas nicht. Nee.
We know.
Ich finde sowas ganz fies.
So, ausgesaugt.
Ich hasse das, ja, Horror, ne?
Die goldene Medienplakette des Herbstes geht an die Produktion, über die wir jetzt reden.
Ja, ich laufe ja aus.
Bitte. Wenn ihr euch erinnert an unsere Vampir-Folge, wo Tatjana bestenfalls gelangweilt die ganze Zeit hier in der Ecke saß und so, müssen wir das wirklich machen? Ich hasse das ja alles, ich finde das blöd.
Ja.
Plötzlich,
something happens. Irgendwas hat mich typecast.
Tell us.
Worüber
reden wir eigentlich?
Interview mit dem Vampir, wie es korrekt heißt auf Deutsch, Neuverfilmung, Serie, das, worauf Barbie und Paul nun schon seit Jahrzehnten warten, dass nun dieser ganze Kosmos von Anne Rice neu verfilmt
und wir haben genau darauf gewartet.
Neu verfilmt. Es gibt 3-4 Folgen, glaube ich, jetzt von Interview with a Vampire. Ich kenne 4.
Okay, die ihr euch besorgen könnt, wo ihr wisst.
Ja, wo ihr wisst, genau. Kommen aber irgendwann nach Deutschland, ganz klar. Es ist eine super teure, high-glossy Verfilmung. An Geld wurde nicht gespart, an guten Schauspielern wurde nicht gespart und an der Optik der guten Schauspieler wurde ein Glück auch nicht gespart, weil die sind alle so sexy.
Und es wurde generell, so also sagen wir mal, diese Serie hat keinen queeren Subtext, diese Serie hat einen queeren Übertext.
Das ist ein schwulen Porno mit spitzen Zähnen. Ja. Also das ist super hot gemacht. Ja, die Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptvampiren ist richtig.
Hot. Und das Ding ist ja, ne, also wenn man, wie Paul und ich, eben die Bücher damals schon gelesen hat und voll in diesem
Auch Universum die gelesen, schlechten.
Schrei nicht so.
Oh Gott, übersteuert.
Ja. Ja, wir haben auch die schlechten gelesen. Auch.
Ja, genau, ja, die 7 schlechten
noch der
von
Teufel
den 10.
Und so. Furchtbar. Aber, ne, wir haben, dann kam der Film damals mit Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad Pitt, Kirsten Dunst und
den ich seinerzeit sehr geliebt habe. Das
ja, ich noch. Mochte den damals auch, aber wir hatten
nur
ja nichts.
Nur kurz.
Wir
ja,
hatten
genau.
Ja nichts. Und ne, also retrospektiv auch so,
Nee, der ist nicht gut alt geworden.
Nee. Und gerade
also
an den Charakteren hat man halt so Schindluder, also der Brad Pitt, der Louis von Brad Pitt, ist halt ein eindimensionaler, winselnder, blöder Sack, der sich die ganze Zeit nur selber leid tut.
Und Antonio Banderas spielt Helmut Berger eigentlich, oder?
Ja.
Schlimm. Und ich hatte wirklich Betrachtung, ich hatte Panik, dass das jetzt auch wirklich schief geht. Ich war mir relativ sicher, dass es schief geht. Dann haben sie relativ früh ja announced, wir haben da in anderen Folgen schon drüber gesprochen, dass
und
sie verschiedene Dinge geändert haben in der Architektur der Story. Also, dass Louis jetzt plötzlich ein schwarzer Mann ist und eben kein weißer Plantation-Owner, sondern eben ein schwarzer Mann, der sein Geld anders verdient. Und wir wussten alle nicht, wie werden sie das stricken? Wie wird das passieren? Wird das organisch sein? Wird uns das gefallen? Finden wir es bemüht? Und sie haben alles richtig gemacht, würde ich sagen. Es ist alles richtig.
Ja.
Ich habe die erste Folge angemacht. Ich hatte Angst. Und dann, Louis besitzt jetzt ein Hurenhaus. Und als die fette Hure sagt, ich glaube, in den ersten 5 Minuten, he stuck it in my shitbox, war ich on board.
Ja, ich war auch so, nach 2 Minuten, dann dachte ich irgendwie so, that's visually appealing. Und nach 5 Minuten dachte ich irgendwie so, okay, I need, like, I don't know, 14 seasons of this.
Ich habe nie verstanden, warum Vampirkuss erotisch sein soll, also ein Vampirbiss Und jetzt verstehe ich es.
Yes.
Ja, jetzt will ich auch gebissen werden von so einem, aber sofort.
Ja,
sofort.
Wie gesagt, es ist kein schwuler Subtext mehr, es wird nicht drumherum getanzt, sondern ja, die sind ein schwules Paar, they love each other, they fuck each other in the ass.
Yes. And they hate each other. As gay couples do.
Yes.
Komplex und sie haben Höhen und Tiefen, sie haben Positives und Negatives. Ja. Les Tag kann endlich der brillante, glamouröse, charmante Arsch sein, der er ist. Louis ist nicht nur das Opfer, sondern er hat auch Ebenen. Zu Claudia bin ich noch nicht gekommen, die kommt jetzt für mich dann in der vierten Folge.
Kleines freches Biest.
Ja, super.
Aber wie so Kinder sind, ne? Ich will alles und sofort.
Ja, so schwule Paare in den USA, sie adoptieren eine schwarze 14-Jährige, wie das so ist.
Naja, gut, die lacht am Feuer und er hat sie gerettet. Also.
Naja, vorher war sie halt in der Pest. Es steckt immer noch Leben in der alten Lady. Also es wird
es ist toll,
groß. Ja. Und das Tolle ist, sie haben angekündigt, dass sie sich ein
ist Buch schon verlängert.
Pro Season vornehmen. Es ist schon verlängert. Das heißt, es wird dann, wir haben noch viele, viele andere Bücher aus dem Vampire-Universe, die noch kommen. Und sie haben die Mayfair Witches, das ein anderes Universum ist,
läuft
das Enrise geschaffen hat.
Schon an.
Die Hexen, da gibt es auch schon einen Trailer zu. Ich packe den in die Shownotes. Auch das sieht vielversprechend aus. Und es gibt ja auch Überschneidungen dazwischen, zwischen den beiden Universen. Also ja.
Und dazwischen Hokus Pokus 2. Also es könnte uns nicht besser gehen.
Ja, und das einzig Traurige an dieser Serie ist, dass Anne Rice zwar die erste Folge gesehen hat und auch abgesegnet hat, aber die großen Begeisterungsstürme der Fans nicht mehr erleben konnte.
Ja, aber das hat sie sich gedacht. Die hat in ihrem Leben viel richtig gemacht und hat viel Praise gekriegt, glaube ich.
Ja, und ich glaube, sie wird jetzt auch. Also auch wenn nach der ersten Folge wird sie schon gesehen haben, okay. Ja.
Und ihr Sohn spielt da irgendwie eine große, wichtige Rolle. Ja, das läuft.
Ich glaube, also jetzt in den Credits sehe ich ihn nicht mehr als Writer, aber es war angekündigt, dass er ihn schreibt. Wie auch immer, er ist auf jeden Fall involviert.
Das läuft, genau.
Und ich freue mich wahnsinnig.
Ja. Hauptsache, die machen das nicht mit Bobby Ewing oder mit irgendwelchen komischen Charakteren, dass plötzlich der Schauspieler aussteigt und ein neuer die Rolle übernimmt, der ganz anders aussieht.
Solange Lestat nicht irgendwann aus seiner Dusche kommt und sagt, das war alles der Traum.
Das war alles nur ein Traum.
Bei Lestat wäre ich nicht so traurig, weil der ist, ich meine, der spielt das gut, aber ich hätte mir mehr Androgynität gewünscht von Lestat.
Ja, der
ich
ist halt mir, ein hübscher Mann.
Ja, ich hätte mir mehr Androgynität gewünscht.
Vielleicht wird Louis auch zwischendurch von Aliens und sieht dann ganz anders aus. Oder?
Das war bei Denver auch. Mit Fallon, die vom UFO entführt wurde. Ach schön, ja. So, also wir freuen uns.
In Serien, die keiner kennt, in Referenzen, die keiner kennt und keiner versteht.
Doch, kennen alle unsere Hörer, kennen das.
Großartig.
Mensch.
Und auch, so.
What else do we have?
Wir haben noch irgendwelche Toten, warte.
Damit
haben wir noch Tote? So. Tote. Nein, wir haben noch irgendwie lustige Schwule. Wenn wir bei Filmen bleiben. Ja,
Bros.
Kinder. Haben wir alle Bros gesehen?
Noch nicht.
Also ich habe Bros gesehen?
Ja,
okay. Dann redet ihr beide. Ich glaube euch.
Okay, ich sag mal so. Ich war eingeladen, Riccardo Simonetti hatte mich eingeladen. Der kriegt das manchmal von Universal, kriegt er dann einen
so
Film
wichtig.
Vor der Premiere.
Screener.
I'm sorry. Kriegt er einen Film quasi gestellt und dann mieten die das kleine Screening, den kleinen Screening-Raum, das kleine Kino im Soho-Haus und dann darf er ein paar Freunde einladen und wir gucken dann den Film zusammen. Das haben wir jetzt schon, ich glaube, das war jetzt das zweite Mal erst, dass wir das gemacht haben, gucken dann den Film zusammen.
Schön,
und
dass
dann,
du deine besten Freundinnen dazu eingeladen hast.
Ich habe dazu selber eingeladen. Ich habe da keine Kompetenz, Leute einzuladen.
Schatzi, und du findest doch sonst immer alles im Internet, was du gucken willst.
Auf jeden Fall bin ich dahin und ich dachte halt wirklich, also A, bin ich kein großer Billy Eichner-Fan, aber ich dachte halt wirklich, ich werde den Film nicht mögen. Ich finde es wahrscheinlich blöd. Ich war voll darauf eingestellt, das blöd zu finden und saß dann da und die Scheiße fängt an. Und ich habe von Anfang bis Ende durchgelacht. Ich habe zwischendurch geweint. Ich habe mich selbst und alle meine Ex-Beziehungen 20 Mal unangenehm oft wiedererkannt. Also auch in Positionen, wo es überhaupt nicht flattering ist, sondern wo man denkt so, ja, that was us. Toll. Kinder, wirklich, sobald er in die Kinos kommt, wenn die Folge rauskommt, ist er, glaube ich, schon in den Kinos oder kommt dann bald. Geht dahin, nehmt alle mit. Also es können auch alle mit. Die Mutti kann mit, die Oma kann mit. Es ist wirklich toll.
Um mal kurz zu sagen, es ist die erste romantische Komödie, die von einem schwulen Mann geschrieben wurde, bei der es nur schwule, lesbische oder queere Schauspieler gibt und Rinnen. Auch in allen Hetero-Rollen sind nur Queerlinge besetzt. Und es ist, fand ich zumindest, weil ich auch erst dachte, vielleicht schleimt er sich so ein bisschen beim Hetero-Publikum an oder irgendwie sowas. He didn't. Und das ist alles Es ist kein absoluter Highbrow-Humor, aber für eine romantische Komödie ist es total stringent. Die Witze sind gut, es sitzt alles, alle können spielen. Meine geliebte Fortune Meister ist dabei. die
Fortune Meister?
Die.
Meinst du Feimster?
Feimster.
Ist Feimster jetzt ein Vor- oder Nachname?
Feimster ist dein Nachname.
Okay. Feimster ist dein Nachname. Also sie ist eine fette lesbische Comedian, die ich sehr liebe.
Coach Beast ist dabei,
Coach Beast ist dabei aus Glee. Es gibt wirklich fantastisch politisch inkorrekte Witze über alles Mögliche. Aber die beiden, also es gibt auch schöne, intelligente Konversationen über schwule Körperbilder und das, was mit schwulem Altern eigentlich passiert. Das Paar in der Mitte hat Chemistry bis zum Abwinken und funktioniert gut. Und die sind auch süß zusammen. Also wer einen schönen Abend haben will, schnappt sich seine beste Freundin und die Mutti und meinetwegen auch die Oma und den Hund und geht dahin, sobald das in den Kinos ist. Das kann man wunderbar gucken und es ist ein lockerer, schöner und gleichzeitig revolutionärer Kino.
Oh, ich freue mich richtig drauf.
Ja, und man ertappt, also es sind wirklich auch Nachdenkmomente dabei. Ne? Ich habe ganz oft, wie gesagt, meine alten Beziehungen gesehen und habe mir gedacht, ja, da war es so. Also, ne, und dann, ich habe zwei, dreimal habe ich dann laut Sachen gesagt, die ich, also wie man so ist im Kino, wenn man mit Schwuchteln zusammen ist, ne, hi, weil dann ein bisschen was getrunken haben. Nee, man sagt, man redet halt laut mit. Wir waren ja nur zu acht oder so. Und dann sagte der genau das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt eine Szene, da textet er, sie texten so hin und her und sie ghosten sich beide so ein bisschen, weil sie sich so unsicher sind, ob sie jetzt sich offenbaren sollen, dass sie Interesse haben oder nicht. Und er schreibt halt so einen ganz langen Text, wo er ihn so abserviert eigentlich. Ne? Er antwortet auf den Text und schreibt und schreibt und schreibt. Und dann hält er kurz inne und ich sage so, and now you delete everything in your text back, sure. Und das macht er. Er läuft die ganze Nacht und schreibt nur zurück, sure. Und die Welt überdreht sich rum und sagt so, du Hexe. Woher wusstest du das? Hast du vorher gesehen? Ich so, nee, wie denn?
Nee, selber gemacht.
I've been alive longer than 40 years, thanks for asking.
That. Nein, der war wirklich toll. Und danke nochmal an Ricardo, das war schön.
Super, ja. Da freue ich mich richtig drauf. Genug Realitätsverweigerung.
Oh,
ja.
Jetzt wird's ernst.
Jetzt wird's ein bisschen ernst. Ein bisschen, ne?
Es ist ja doch noch ein bisschen was anderes passiert als ja. Filmstars.
Und es passiert auch die ganze Zeit zwischendurch noch mal ein bisschen was anderes.
Oh Gott. Ja.
So.
Bewegte Zeit.
Sollten wir eine Triggerwarnung aussprechen?
An dieser Stelle?
Nein. Wir sprechen über Reality die Realität. Wir sprechen über die Realität. Wir fangen mal mit dem an, was uns im Moment am meisten, also mich zumindest am meisten beschäftigt. Das ist der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen. Und wir fangen mal direkt mal an. Also mein Ex hat einen neuen russischen Freund, den er vor wenigen Tagen aus Russland hat ausfliegen lassen für Tausende von Euro. Also diese Flüge kosten unfassbar viel Geld. Und
schön, dass man da noch so ein bisschen mitverdient als Fluglinie am Elend.
Ja, das ist halt, also das sind halt russische Fluglinien, ne? Sind halt.
Na gut, der ist rausgekommen.
Also, er ist rausgekommen, aber als ein anderer Freund, der seinen Freund auch aus Moskau hat ausfliegen lassen, in Moskau das Geld für diesen Flug, weil du musst sie dann in bar bezahlen, am Bankschalter hat abheben lassen, hat die Bankangestellte angefangen zu weinen und ihn gefragt, ob er ihr nicht auch ein bisschen Geld geben kann. Sie hätte auch vier Söhne und könnte sich das alles nicht leisten und das wäre so furchtbar und sie hätte so Angst. Das sind die Zustände gerade. Und das ist nur Russland, also davon, wie man in ukrainischen Städten, die russische Armee mit Mittelstreckenwaffen beschießt. Und es ist im Moment so ein bisschen das, was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist, dieser Krieg ist unsichtbar geworden im Alltag von vielen Deutschen und das queere Leiden, was nach wie vor genauso dringend ist wie am ersten Tag, als der Krieg angefangen hat, ist auch so ein bisschen unsichtbar geworden. Mhm. Und Leute haben mich jetzt öfter gefragt, was ich zum 50. Geburtstag will, der noch ist im Dezember und ich denke dann die ganze Zeit, I really have everything I need. Und ich habe das vor zwei Jahren schon mal gemacht, dass ich statt Geburtstagsgeschenken Spenden habe sammeln lassen und ich glaube, ich mache das dieses Jahr wieder. Weil alles, was ich mir wünschen könnte, ist im Vergleich zu dem, was diese Menschen gerade brauchen, komplett unwichtig und unnötig und würde mein Leben nur noch schöner machen, als es ohnehin schon ist. Und deswegen, also ich weiß, dass es im Moment bei allen knapp ist und dass alle sich Sorgen machen und dass alle Probleme haben und dass alle Angst vor dem Winter haben, aber wenn ihr helfen könnt, egal auf welche Weise, sei es durch Arbeit oder mit Geld, dann tut das, weil die Hilfe ist nach wie vor dringend nötig. Und wir wissen nicht, wie die ganze Sache ausgeht, immer noch nicht. Das Ganze hat im März angefangen, wir haben jetzt Oktober. Es sind zehntausende Menschen gestorben inzwischen, darüber redet irgendwie auch keiner. Und da stehen sich hunderttausende Soldaten und Soldatinnen jeden Tag gegenüber. Und die Ukraine war vor dem Krieg kein besonders queerfreundliches Land. Man kann da nicht heiraten als gleichgeschlechtliches Paar, man kann da auch keine Kinder adoptieren. Zelensky redet zwar die ganze Zeit darüber, dass er das dann, oder ab und zu mal, dass er das möchte, dass das so ist, aber der hat jetzt auch als Präsident eines kriegführenden Landes vielleicht ein paar andere Sachen zu tun und muss die Strom- und die Lebensmittelversorgung seiner Leute sicherstellen, bevor er sich um irgendwas anderes kümmert. Und gleichzeitig machen die deutschen Medien gerade was, was ich so ein bisschen komisch finde. Nämlich, dass sie so tun, als hätte die Ukraine diesen Krieg schon gewonnen. Und das ist halt überhaupt nicht so. Das
ist ein Feel-Good-Narrativ für die Deutschen. Wir haben uns solidarisiert und jetzt, ne, ist ja alles schon super.
Genau, wir haben das toll, wir haben das toll gemacht, und, oder?
Genau.
Und
wie seht ihr das denn? Es ist ja jetzt auch gerade innerhalb der Linken, also ich spreche jetzt nicht von der Partei, sondern
oh ja, yeah, let's talk about them.
Den Linken in Deutschland, der linken Menschheit in Deutschland, ist es ja gerade auch ein absolutes Streitthema, wie man sich da positioniert. Dürfen wir den Krieg unterstützen? Dürfen wir Waffen liefern? Dürfen wir überhaupt supporten? Ist das nicht alles eine große Provokation Russlands und ne, Sarah Wagenknecht und so? Wie seht ihr das denn?
Ich kann die Linke nicht mehr wählen, solange Frau Wagenknecht da Mitglied ist. Oder Leute wie Frau Wagenknecht. Frau Wagenknecht ist ja nicht alleine mit ihren Positionen innerhalb dieser Partei. Es hat sich leider viel von dem bewahrheitet. Ich hätte gedacht, die stalinistischen Säcke sind alle weggestorben und die Russland-Versteher sind alle weggestorben. Aber offensichtlich gibt es da so eine Position, die so eine also meine Frage ist eine ganz einfache. Treten wir für die Autonomie freier Nationen und Demokratien ein oder tun wir das nicht? Und wenn wir das nicht tun, dann möchte ich mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und dieses Nicht-Tun bedeutet auch, eben mit einem Abgeordnetengehalt in bequemen Stühlen im Fernsehen darüber nachzudenken, wie viel die Bevölkerung eines Landes von ihrer Fläche abtreten darf, damit die Deutschen keinen kalten Winter haben, finde ich zynisch und
ja,
komplett indiskutabel.
Ja, also, ja, was soll ich sagen? Diese Betroffenheit, die lasse ich gar nicht an mich ran. Weil seitdem ich auf der Welt bin, gibt es Kriege überall. Und nur weil der jetzt nahe ist, soll der jetzt für mich irgendwie schlimmer sein? Nein. Das Einzige, was mich da nervt, ist, dass jetzt plötzlich über Jodtabletten gesprochen wird und vielleicht die Gefahr eines Atomschlags im Raum steht. Da habe ich keine Lust zu. Ich habe schon Tschernobyl irgendwie hingekriegt gerade. Will ich nicht nochmal haben. Aber ansonsten ist im Kongo der Krieg genauso schlimm wie in Syrien. In Syrien genauso schlimm wie in wo auch immer. Und dass es jetzt ukrainische Menschen sind, egal ob schwul, lesbisch oder hetero, ist dasselbe in Grün. Also Krieg ist sowieso doof, aber ist in meiner Lebensrealität ja nicht vorhanden. Ein Glück. Ein Glück. Also würde ich doch jetzt nicht betroffener sein als die 50 Jahre zuvor. Man arrangiert sich damit, dass auf der Welt Krieg ist irgendwo und dass Menschen sterben und unglaubliches Leid individuell jeden Tag passiert. Aber wenn ich das an mich ranlasse jeden Tag, dann ist ja mein Leben vernichtet. Das mache ich nicht.
Na, man kann ja was tun.
Ne? Ja. Weiß nicht so recht, ob das jetzt was bringt. Ich bin ja schon dagegen, wenn im Internet auf Facebook gefragt wird, rette mal den Baum und unterschreib diese Petition. Hä? Nein, hilft alles nichts. Also entweder man macht denn was und geht los und macht was. Es gibt ja Vereine, die sammeln Medizin und fahren die da runter oder machen eine Bus, machen Busse aus Moldawien, wo Verletzte nach Deutschland gebracht werden. Das ist super. Aber würdest die Zeit habe ich halt nicht. Ich arbeite und kann nicht aus meinem Leben rausspringen und jetzt nach Moldawien fahren und verletzte Ukrainer evakuieren. Geht nicht. Ich könnte Geld spenden dafür, ja, aber habe ich ja die letzten 50 Jahre für andere Kriege auch nicht gemacht. Und dieser Krieg ist mir nicht näher als
diese
Kriege.
Was ist denn jetzt dein Argument? I've never been a good person, I'm not gonna start now?
Ja, genau. Der genau das. Also so kannst du es genau sagen. Eigentlich muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Das war super, Paul. Das war genau das Statement, was das ausgedrückt hat, was ich versuche zu sagen. Ich versuche einfach zu sagen, dass dieser Krieg jetzt nichts Besonderes ist im Sinne von Kriege, die auf der Welt herrschen seit 100 Jahren.
Immer. Ja, er ist halt zwei Ländergrenzen von dir entfernt.
Ja, scheiß drauf. Das ist
normalerweise nicht so.
Das Einzige, was mich da interessiert, ist, ob die Atombombe hier jetzt landet oder nicht. Ob die da jetzt das Gas kaputt machen in der Ostsee und ich denn nicht heizen kann, das ist mir doch egal, den heize ich halt nicht. Dann ziehe ich mir halt drei Lagen mehr an zu Hause. Das stört mich überhaupt nicht.
Na, was das macht ist, mir ich, für uns
das macht mir auch keine Angst.
Was in einer besonderen Situation macht, ist, dass es halt sehr instrumentalisiert wird, auch gerade von der Rechten, von den AfD-Wichsern, die jetzt damit auf Stimmenfang gehen, so was, warum, und hätten wir uns anders positioniert, dann wäre uns jetzt nicht kalt im Winter, wählt doch mal für uns. Und dann ist ja auch die Wahl, wo war es, Niedersachsen, dementsprechend ausgefallen, war Niedersachsen, ne? Spinne ich jetzt?
Ist eine Wahl ausgefallen?
Ja, die hatten über 11%.
Ach so, du meinst ausgegangen, nicht ausgefallen.
So ist
ausgefallen,
so, ausgefallen, dass mehr AfD gewählt haben.
Ja.
Ja gut, aber es haben auch viel mehr Grüne gewählt. Also
nicht so die Wahl ist ausgefallen.
Ja.
But you know what I mean. So, es wird ja instrumentalisiert. Gerade in
Deutschland. Der Krieg,
aber doch nicht von mir.
Nee, aber es wird ja uns betreffen. Also wenn die Wahlen so weiterlaufen, wie sie gerade laufen, wenn die AfD damit erfolgreich ist. Meine Nachbarin, ich habe eine Nachbarin hier im Haus, die ist eine alte Ostfrau, die da halt voll auch mit der Wagenknecht irgendwie d'accord geht. Und wir haben uns schon mehrfach gestritten deswegen. Und die schickt mir jetzt immer irgendwelche Videos von Menschen, die bei einer AfD plötzlich, bei einer AfD-Demo hier letztes Wochenende landen. Und dann so, ja, ich bin jetzt so entwurzelt und ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll, weil eigentlich war ich ja nie so, aber jetzt, die haben so viel Mist gebaut, unsere Regierung hat so viel Mist gebaut und jetzt muss ich dann doch irgendwie vielleicht was wählen, was ich eigentlich gar nicht wählen will. Aber ja, wenn es uns kalt wird und so. Also ich glaube schon, dass es eben näher an uns ran ist, einfach weil es uns auch anders betreffen wird, weil die Auswirkungen für uns spürbarer sind, nicht nur im Sinne von wir sind kalt im Winter, sondern wir haben vielleicht dann mal eine Regierung oder wir haben eine Regierungsbeteiligung, die ja.
Aber da kannst du doch nur mit gutem Beispiel vorangehen und deinen Weg weitergehen und nicht auf diese Pfade des Irrsinns mit abgleiten.
Natürlich werde
ich. Und das tue ich doch. Und du auch und du auch. Und das ist doch das Lebensbeispiel, was man gibt.
Ich sag nur, also dieses, es wird mich ja nicht betreffen, glaube ich halt nicht, dass es so ist, weil das hat ja direkte Auswirkungen auf uns, anders als ein Krieg im Kongo.
Also das, was mich an der
ganzen, die Wahlen hier beeinflusst.
Das, was mich an der ganzen Situation politisch, ehrlich gesagt, nachhaltig verstört, ist, dass selbst in der Situation, in der wir gerade sind, wo es wirklich darum geht, dass Leute frieren und viele Leute in Deutschland nicht mehr genug zu essen haben. Die Tafeln ernähren im Moment 2 Millionen Menschen in Deutschland. Es keine breite und von der Mehrheit unterstützte Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit gibt. Mhm. Das ist keine Diskussion, also natürlich gibt es in Berlin, das betrifft jetzt Leute, die uns außerhalb von Berlin hören, nicht so, die Vorschläge der SPD, die sagt, dass die Gaswerke zurückgekauft werden müssen in Berlin, damit das wieder in der Hand der Öffentlichkeit ist. Ich bin sowieso dafür, dass und verstehe nicht, warum die Grundbedürfnisse der Menschen, die da sind, Elektrizität, Gas, Wohnung und Gesundheit, warum die überhaupt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben werden. Oder zumindest nach profitmaximierenden Gesichtspunkten. Und bin dafür, dass wenn sich das irgendwie machen lässt, so schnell wie möglich gemacht wird. Aber dem Ganzen steht natürlich mit der FDP in der Regierungsbeteiligung auch eine Partei an der Seite, die, egal wie scheiße der Markt funktioniert und egal wie unfrei er an bestimmten Stellen ist und egal wie oft in einem Jahrzehnt Banken gerettet werden müssen oder wie viele Milliarden die Lufthansa in der Krise braucht, damit sie weiter ihre Stewards zu Hause sitzen lassen kann für 2 Jahre, bei vollen Bezügen, dass es keine Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit gibt. Und dass keiner sagt, es gibt genügend Leute in diesem Land, die einen Arsch voll Geld haben, von dem man zumindest mal die obere Schicht der Sahne abschöpfen könnte und dieses Geld anders verteilen. Und wir haben uns inzwischen so daran gewöhnt, dass die Grundkonstitution dieses Landes ungerecht ist und dass die Gesellschaft, dass es diese Diskussionen nicht mehr gibt. Also bei der Ansage, Leute frieren im Winter, hätte es in den 70er Jahren riesige Massendemonstrationen gegeben. In unserer Generation zucken die Leute, die garantiert nicht frieren werden, mit den Schultern und sagen, ich kann daran sowieso nichts ändern. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Ich zucke auch mit den Schultern, aber nicht deswegen, weil ich nichts dran ändern kann, sondern weil ich mir denke, wir jammern so auf wahnsinnig hohem Niveau. Dann geht's eben den Deutschen jetzt 10% schlechter in Zukunft als bisher oder 15%. Dann muss man eben ein bisschen sparen und dann klappt es irgendwie auch.
Aber
weil
es ist ja
diese
nicht
Grundversorgung
die
ist ja gewährleistet. Es gibt ja eine gewisse Grundversorgung für die, die kein eigenes Geld mehr verdienen können, aus Gründen. Und dann müssen die halt eben verzichten auf Sachen. Und ich auch. Und dann mache ich das. Und in 20 Jahren geht's wieder aufwärts. Das ist im Kapitalismus so. Das lässt sich doch jetzt nicht ändern, dass wir hier in einem ungerechten System leben. Das wissen wir doch auch seit unserer Geburt.
Aber das System war noch nie so ungerecht wie gerade. Und das Geld war noch nie so ungerecht verteilt wie gerade.
Ja, dadurch, dass diese ganzen Krisen kommen. Das ist ja nicht nur der Krieg. Das ist ja auch Klimakatastrophe. Und alles kommt zusammen. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich zu einem Einbruch kommen. Und viele Leute werden das, was sie bisher gewohnt sind, verlieren. Ja, gut, Zähne zusammenbeißen, Arsch zusammenkneifen und durch.
Aber das wird doch trotzdem zu einer politischen Neuorientierung führen, dass Leute sich entscheiden, anders zu wählen. Das glaube ich schon.
Genau, das kann schon sein, natürlich. Aber auch das wird sich doch wieder korrigieren. Denn wenn, stell dir mal vor, AfD ist jetzt Kanzler. So.
Aber wie hat sich sowas historisch korrigiert? In der Vergangenheit, immer mit irgendwelchen Zusammenbrüchen.
Ich
glaube immer, das geht in Wellen.
Ja?
Ich glaube immer, jetzt kommt so ein konservativer Part wieder und danach kommt dann wieder der liberale oder freiere Part. Ich glaube, das wechselt sich immer ab. Und ja, es gibt ja auch diese Theorie, alle 80 Jahre gibt es einen Krieg und so weiter. Also ich glaube, das schon, ja, war das da? Ja. Kam das daher? Ja. Und ich glaube sowas auch. Ich glaube, das Geschichte geht in
Dann sind wir ja jetzt dran, weil der letzte Krieg ist 75
ja,
Jahre.
Ja, ich glaube auch, das ist jetzt irgendwie fällig. Wahrscheinlich ist es so. Aber du kannst doch nur in deinem Leben irgendwie versuchen, dich und die Deinen, sag ich jetzt mal, wie groß die Deinen auch sind, irgendwie versuchen zu überleben im weitesten Sinne.
Ja, aber das ist ja die Leugnung jeder Politik. Das ist ja Quatsch.
Ja, aber Politik ist ja auch viel, wie soll ich sagen, Salongeschwätz. Ne? Klar kann ich hier sitzen und jetzt über die Parteien reden, aber wird es was ändern? Nein.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass ich also ich bin da so ein bisschen mit dem amerikanischen Nachkriegsmodell geprägt. Die wirksamste politische Aktion sind 20 Leute, die beschließen, dass sie was Bestimmtes wollen. Das dann in einer kleinen Gruppe umsetzen. Und ich glaube, dass wir aus einer eigentlich gut funktionierenden Sozialdemokratie immer mehr zu einer Gesellschaft werden, die sich damit abfindet, dass sie zutiefst ungerecht ist und sich darauf verlässt, dass die Mildtätigkeit bestimmte, die allerschlimmsten Dinge schon verhindern wird. Das passiert nur nicht. Also irgendwie, wenn ich jetzt, es beginnt schon bei sowas ganz Simplem wie, dass ich jetzt jeden Morgen wieder zur Arbeit fahre und die Hälfte aller Leute, obwohl das angeordnet ist und wir die Zahlen inzwischen wieder haben, die wir im letzten Winter hatten, ohne Maske da steht. Und wenn ich einen davon angucke und ihnen eine Maske in die Hand drücke, von denen ich immer 10 im Rucksack habe, gucken die mich an, als hätte ich ihnen gerade eine Axt in die Hand gedrückt. Mhm. Wo ich dann denke, Ich möchte wirklich nicht viel von dir. I just want that you're not being a selfish fucking shit. Ja, und so setz das Ding jetzt einfach auf, dann kannst du in 3 Stationen wieder aussteigen und sie wegschmeißen. Ist mir doch egal. Ja. Aber hier sind Omis an Bord, hier sind Kinder an Bord, hier sind Leute an Bord, die eventuell einen Immunstatus haben, der ihnen nicht gestattet, 2-mal im Jahr Covid zu kriegen, ohne dass sie davon... Und ich habe auch mehrere Freunde, die Symptome von Long-Covid haben und das ist kein Spaß.
Ja, das stimmt. Dieses Gen der, jetzt will ich dich miterziehen, das habe ich ja auch in mir. Das kann ich ja nicht leugnen. Das stimmt
schon. Lehrerkind, what am I gonna do? Ja. Aber einfach, also meiner Erfahrung nach ist, dass es schön ist, nur, nicht nur an sich selbst zu denken und klein und vielleicht noch zumindest den Wunsch zu haben, dass man diese Gesellschaft verändern kann. Weil ich glaube, wenn man den aufgibt und den Anspruch daran aufgibt, dass wir eine gerechte Form von Demokratie auf die Beine stellen, für die jetzt die Grünen für mich nicht unbedingt die Lösung sind, die immer sagen, dass sie alles Mögliche wollen und das Gegenteil davon dann tun, und dann sagen, die FDP ist schuld.
Mir fehlt dieses Aktivismus-Gen komplett. Leider. Habe ich ja schon öfter bedauert. Ist aber so.
Ich finde es halt politisch gerade wahnsinnig schwierig, weil ich meine, Paul und du, da... Paul,
ich weiß gerade nicht, wen ich wählen soll.
Wir sind beide eigentlich Linke.
Ja.
Aber es ist momentan echt sauschwierig, sich mit der Partei noch irgendwie irgendwo zu einigen.
Also ich kann sie in Berlin wählen, weil in Berlin wähle ich Klaus Lederer und ein paar anständige Pragmatiker. Aber ich kann sie auf Bundesebene nicht mehr vertreten. Wie soll das gehen?
Und es gibt keine Alternative dafür, weil weder die SPD noch die Grünen möchte man so richtig wählen. Es ist schwierig gerade.
Naja, das Erschütternde ist, wir haben in Deutschland keine linke Partei mehr, die man wählen könnte. Also niemand, der, früher war das mal die SPD, bevor sie beschlossen hat, dass es kein Problem ist, 55% ihrer Mitglieder loszuwerden und sich zur CDU Light zu wandeln. Das ist halt, für mich ist es gerade extrem schwierig, weil ich verstehe das Bedürfnis einiger Leute im Osten, die Gesellschaft umzubauen, weil die Gesellschaft, von der sie umgeben sind, für sie nicht funktioniert.
Du meinst östliche Länder außerhalb von Deutschland jetzt?
Oder meinst du die Ostdeutschen? Ich meine die ostdeutschen Bundesländer. Mhm. Ich meine aber auch, also die AfD wird ja in Hamburg von nicht weniger Leuten gewählt als in Sachsen-Anhalt. Das ist ja einfach Quatsch. Mhm. Die AfD wird auch nicht von dummen Leuten gewählt und die AfD wird auch nicht von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern gewählt.
Also nicht ausschließlich.
Sondern die AfD wird hauptsächlich und ist deswegen auch die Mitglieder der AfD haben einen durchschnittlich höheren Bildungsabschluss als die der SPD. Das ist so.
Jetzt sind wir in Parteien. Nee, gut, Leute, über Politik zu reden, ich weiß nicht so recht. Also,
naja,
wir haben ja bei Iran Kriegsgefahr noch gar nicht gesprochen. Und also wollen wir hoffen, dass der Krieg nicht tatsächlich hier uns fühlbar erreicht. Das ist doch erstmal das,
was wir hoffen, oder? Das ist das eine. Und das andere, also wenn wir jetzt über den Iran nicht weiter sprechen wollen.
Doch, wollen wir.
Das Wichtige für mich ist, dass es eben, und das muss nicht weltpolitisch sein, das beziehe ich auch auf queere Themen und so queere Thematiken, dass es eben nicht getan ist mit, ich teile eine Story von oder ich mache ein Video, wo ich mir die Spitzen schneide oder so.
Oder ich rasiere mir bei einer Preisverleihung die Haare ab.
Ja, das war auch ein Low Point, fand ich auch.
Sondern, also ne, performativer Aktivismus ist das eine. Das, was wirkt tatsächlich gefragt ist, also ne, das eine fühlt sich vielleicht an, als würde man was tun, aber es ist doch eher eine Gewissensberuhigung und ein Showface irgendwie für die anderen Leute, damit die ein bisschen klatschen können. Das, was ja eigentlich dann was bringt, ist eben zu gucken, wo kann ich mich tatsächlich engagieren. Und das ist eben, gehe ich zum Bahnhof und spende da Sachen oder suche ich nach einer Organisation, wo ich ein bisschen finanziell helfen kann. Oder
habe ich das Geld, aus Russland zu holen?
Habe ich das Geld? Gehe ich auf die Straße zu jeder Demonstration und bin dann da laut und sichtbar. Weil Instagram-Slides teilen ist ein cutes Konzept, aber es funktioniert halt gar nicht. Es sei denn, du hast einen Account, der irgendwie 5 Millionen Follower hat, wo es wichtig ist, dass du Informationen teilst, damit Leute auch was mitbekommen, die dir folgen, die das vielleicht sonst nicht mitbekämen. Aber eigentlich performativer Aktivismus ist für die Füße und wir brauchen eben alle, das Gefühl, okay, wenn ich was verändern will, muss ich das tun, indem ich mich in Bewegung setze, indem ich auch was gebe, ja, was ich, ne, mehr gebe als ein paar Klicks mit dem Daumen.
So, hier ist ein, genau, hier ist ein Ratschlag, weil das viele meiner Freunde und
machst ich du jetzt auch, einen Rat hier in der Wohnung?
Ja, ja.
Okay.
Weil das viele meiner Freunde und auch ich selber tun und ich das ein unglaublich produktives Mittel finde, damit umzugehen, weil das eine endliche Geschichte ist. Sucht euch eine Person oder zwei konkret, denen ihr helfen könnt. Und wenn ihr schwule Ukrainer sucht, denen ihr helfen könnt, oder queere Ukrainer, Gay Romeo geht übrigens in der Ukraine noch. Und ihr braucht nur in euer Profil schreiben, dass ihr bereit seid, Leuten zu helfen. Die melden sich bei euch. Die durchsuchen nämlich Gay Romeo jeden Tag nach den entsprechenden Schlagworten. Und die brauchen nicht viel Geld und die brauchen eventuell nur ein Bett für 3-4 Nächte irgendwo in einer deutschen Stadt. Von da aus wissen die schon weiter, die sind
man
groß.
Kann sich, also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt die Geromeo-Schlagwortsuche unbedingt in Anspruch nehmen muss, aber man kann zum Beispiel, es gibt Organisationen, die in Touch sind mit Leuten,
genau,
die queere Geflüchtete denen helfen. Meine Freundin Sarah hat das gemacht, die hat 2 Leute aus der Ukraine bei sich aufgenommen, die haben eine Woche bei ihr gewohnt. Und dann sind die weitergezogen. Also es gibt, solche Möglichkeiten gibt es, je nachdem, wie viel du bereit bist zu geben. Ich möchte keine Leute in meiner Wohnung haben, I'm sorry, weil, ne, hier ist mein Nest und so. Aber, ne, ich habe finanziell geholfen, ich bin hingegangen, ich war am Bahnhof, ich habe Sachen gespendet, genau, ich habe, also so, informiert euch einfach, wo ihr was tun könnt, anstatt jetzt nur, genau, den Ratschlag zu machen auf Instagram und, genau, auf Facebook, weil
und wenn ihr schon seit Jahren niemandem in andere Länder helft oder spendet, dann bleibt auch dabei. Dann müsst ihr jetzt nicht umschiften, nur, right, weil jetzt der Krieg ist, plötzlich neben der Haustür ist.
Das ist halt ein anderes Ding. Das sind halt auch immer Trendthemen,
ja,
leider. Und also ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin da auch Opfer von, dass, ne, wenn ein neues Thema kommt, bin ich da eben auch dann maximal involviert. Und das Thema, wo ich einen Monat vorher maximal involviert war, gerät ins Hintertreffen. So ist das eben.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass es immer schlecht ist. Also, ne, auch diese Trend-Tendenzen neigen ja auch dazu oder helfen ja auch mit, dass eben Dinge eine Öffentlichkeit bekommen, die sie vorher vielleicht nicht hatten. Aber ja.
Und wenn euch nach dem Schreiben eines schlechten Buches der Deutsche Buchpreis 25.000 Euro schenkt, dann rasiert euch nicht während der Preisverleihung kamerawirksam die Haare ab, sondern gebt 5.000 Euro davon dem iranischen Widerstand, der
und
ist auch in Deutschland
ein gutes
engagiert.
Buch. Und der iranische Widerstand übrigens, hey, Daumen drücken. Also Hut ab vor den Frauen da, die sich jetzt nicht klein machen,
ja,
lassen, obwohl, ja, sie da mit
unsere
ihrem
Folge,
Leben für bezahlen.
Unsere Folge, ja. Unsere Irre. Folge kommt am Freitag, ja, raus. Am Samstag ist eine sehr große Demo in Berlin angekündigt. Alle von euch, die in Berlin wohnen, sollen dann bitte auch auf die Demo gehen.
Genau, und die Brandenburger und Sachsen-Anhalter können sich mal eine Stunde in Zug setzen, wenn sie das wollen.
Genau, ist ja ein 9-Euro-Ticket noch.
Schöne,
oder?
Ist es?
29.
29-Euro-Ticket.
So.
Ja. Great.
Ja, so haben so wir die Probleme der Welt auch gelöst. Mann, oh Mann, oh Mann.
Zumindest
oh
haben wir mal drüber gesprochen.
Haben wir darüber geredet, dass das Brot jetzt 20% teurer ist und das ganz schlimm wird?
Müssen wir darüber reden.
Nein. Ja, vielleicht können die Deutschen dann nicht mehr 25 Tonnen
das
Brot jeden Monat,
ja,
wegschmeißen.
Genau, dass Inflation jetzt ganz, ganz schlimm ist. Nein. Deswegen, weißt du, nochmal zurück zu diesem, jetzt wählen sie deswegen die AfD. Ich finde, das ist sozusagen marktmäßig okay. Sollen sie, die Doofen, die das jetzt sozusagen versuchen durch ein Kreuzchen bei der AfD zu verändern, die werden schon merken, dass das nicht klappt. Und dann wird es in 4 Jahren korrigiert.
Ich ärgere mich halt
so
darüber, weil die AfD das ja öfter mal hat durchblicken lassen. Und es gab ja dann noch diesen einen berühmten Livestream von einem AfD-Account, die dann, das Mikro war noch an und das Ding lief weiter. Die Leute dachten, der Livestream wäre vorbei. Und dann sagte der eine Typ, ja, das Einzige, was uns gerade fehlt, ist eine große Krise, weil immer wenn es eine große Krise gibt, geht es der AfD super.
Ja.
Und so da müssen wir suchen.
Das. So
und
läuft,
ne, Spups,
ja,
hier ist eine neue Krise. Wie können wir die instrumentalisieren? Dann machen wir,
ja,
das. Und dass die Leute,
von Trump
klugen
auch gelernt,
Menschen, die angeblich laut Paul alle studiert haben und Doktor
ich habe nicht
haben,
gesagt, dass sie klug sind. Ich habe gesagt, dass sie gebildet sind. Das ist
ja
nicht das Gleiche.
Guck mal die Katze. Dass die Leute in diese Falle tappen, ärgert,
ja,
mich so.
Ja, mich auch.
Also wenn man doch,
klar,
weiß, das sind Populisten, ja, das sind Leute, die auf Stimmen vergehen, wie der Rattenfänger von Hameln, die damit, also ne, das ist bekannt, wir wissen, dass,
ja,
das,
ja,
der Modus operandi ist.
Ja.
Warum muss man als denkender Mensch in diese Falle tappen? I don't fucking get it. Ich weiß, dass,
ja,
das ist schwierig.
Die gucken nach Amerika, gucken nach Brasilien,
wir,
ich meine, die,
ja,
gucken in die Türkei.
Ich weiß, wir sind alle
Menschen
ratlos,
sind
wir sitzen
dumm,
ja, auch hier und sind ratlos, was wir wählen,
ja,
sollen. Aber AfD ist halt nie eine Alternative.
Nein, natürlich
nie,
nicht.
Fuck,
ich, also, was ich nicht wählen würde, garantiert weiß ich auch.
Naja,
also,
alle anderen.
So, Ich bin AfD und die C-Parteien kommen nicht in die Tüte. Jedenfalls nicht in meine.
Und auch die F-Partei kommt
nicht in die Tüte. Nein, die F-Partei, die F-Partei sowieso nicht. Dafür bin ich nicht schwul genug.
Meistens ist es so, dass die, also hoffe ich, dass die auf solche Rattenfänger reinfallen, die merken dann, wenn die sich beweisen müssen, diese Rattenfänger, die können ja nichts.
Nee.
So, und dann machen sie es schlimmer. Und dann wird sich das wieder danach regulieren, wenn die merken, das hat nicht geklappt. Das ist doch jetzt sogar in Amerika, was hat dieser Trump für eine riesige Machtbasis aufgebaut? Und trotzdem sieht es nicht so aus, als ob jetzt vielleicht,
warten wir die Midterms ab,
dass er das, dass die Leute das durchschauen jetzt so langsam, wo so viel mehr ans Tageslicht kommt. Und so ist es doch in der...
Können
in
wir kurz über Alex Jones sprechen?
Wer ist denn Alex Jones?
Ja, Alex Jones. Lass uns kurz über Alex Jones sprechen. Und dann lass uns nie wieder über Alex Jones sprechen.
Alex Jones ist dieser wahnsinnig, also ich darf sagen, weil ich selber fett bin, wahnsinnig fette, schwitzende, rotgesichtige Mann, der immer aussieht, als wäre kurz vorm Herzinfarkt. Der hat diesen Infowars Live-Channel, also es ist wie ein YouTube-Podcast, irgendwas, Studio-Ding. Wo er dann laut, schwitzend, schreiend in dieses Mikro irgendwelche Verschwörungstheorien schreit von Echsenmenschen und von dies und von das, very QAnon, very pro-Trump, all diese Dinge.
Steve und Bannon, alle School-Shootings sind von Schauspielern besetzt.
Genau, und der hat nach dem Sandy Hook-Massaker, als da diese ganzen Schüler abgemurkst wurden von einem Verrückten, hat er ja dann behauptet, das seien alles Schauspieler gewesen und auch die Kinder, die das überlebt haben, die dann in Talkshows gegangen sind und sich gegen die bestehenden Waffengesetze gegen die NRA ausgesprochen haben, das seien alles bezahlte Schauspieler, das sei alles inszeniert gewesen. Der wurde jetzt nacheinander von mehreren Opfern, also von mehreren dieser Kinder, von mehreren dieser Überlebenden und der Familien der Opfer verklagt und musste schon, die erste Anhörung war so toll, weil sein Anwalt dummerweise, die Ankläger wollten seine Handy-Receipts haben, also alle seine Text-Messages und so. Und die haben immer gesagt, wissen wir nicht, wo die sind, keine Ahnung. Und der Anwalt war dumm genug, die in die iCloud hochzuladen von den Anklägern.
Aus Versehen.
Und die hatten also alles schwarz auf weiß und haben ihn dann vor Gericht richtig geroastet. Und er sitzt da und schwitzt und ist so,
was? Das muss er zahlen.
Und das war der erste Fall. Da haben sie ihn auf 4 Millionen verknackt. Und jetzt haben sie ihn auf 998 Millionen oder irgendwie sowas
996,
Dollar.
996, aber
egal. Ja, almost $1 billion verklagt. Und es sind immer noch nicht alle Fälle durch, also es kommen noch mehr Fälle, der wird natürlich,
naja, hat jetzt alles seine Frau beschrieben. Vor allem, das ist ja jetzt, das ist noch nicht die Zivilklage, wo es dann um also Schadensersatz geht. Also das ist noch nicht der Schadensersatz, das ist bisher nur die Strafe.
Ja. Hat er denn so viel Geld?
Also er hat auf jeden Fall
oder
Geld,
ist es symbolisch?
So viel Geld wird er nicht haben. Also wenn man seinen Networth googelt, hat jetzt momentan -1 Milliarde.
Ja, gut, also das ist symbolisch.
Angeblich hat er alles seiner Frau überschrieben und das ist natürlich illegal, das ist Insolvenzverschleppung, lalala, weil der muss natürlich Insolvenz anmelden. Aber allein, dass sie sich an ihm so abarbeiten und dass er so auf die
Fresse kriegt,
ist Gold wert.
Ja,
ich habe es wirklich gefeiert. Ja. Ich habe es sehr, sehr.
Naja,
sehr
das Schöne ist, dass irgendwie die amerikanischen Talkshow-Hosts, das funktioniert ja ein bisschen anders als in Deutschland, saßen dann alle da und sagten irgendwie, oder naja, nicht alle, aber einer davon und sagte, Stephen Colbert saß da und sagte, er wäre empört. Das wäre irgendwie gegen die freie Meinungsäußerung.
Bitte?
Könnte man ja nicht mehr alles sagen, bevor das nächste Mal irgendjemand sagen würde, dass irgendwelche Schulmassaker erfunden werden und diese Eltern alle Schauspieler sind, würde sich eventuell überlegen, den Mund zu halten und das ging nicht.
Man darf ja nichts mehr finden.
Ja, so. Und irgendwie so.
Wir leben schon.
Er beendete diesen Monolog dann mit: You're not allowed to lie in America anymore. That's what it has come to.
Ich sag's euch.
The future liberals want.
Mein einziges Rezept, was immer wieder funktioniert, ist Delusion.
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 Apropos Delusion.
Apropos, nee, ich habe ein tolles Beispiel für Delusion.
Say.
Wer bringt jetzt ein Album heraus aus dem Jahre 1961 mit einem unveröffentlichten Konzert. Barbara Streisand hat jetzt beschlossen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie live aus dem Bonsoir, wo sie, bevor sie bekannt wurde, als kleine Studentin da gesungen hat in so einem schwulen Bums in New York Anfang der 60er.
Das kommt in der Harvey Fierstein Autobiografie, kommt das vor. Da sagt er, das ist der Club, wo Barbara Streisand ihre Nummern bei den Schwulen testet, bevor sie die auf die große Bühne bringt.
Genau, und das ist mitgeschnitten worden damals, das haben sie jetzt remastered und das kommt jetzt im November raus und Barbara Streisand macht jetzt Werbung für das Album, indem sie sozusagen
Nein, nee. Nein, das ist einfach jetzt Red so, weiter, um die Legende jetzt ja. nochmal, den Anfang der Legende, da war die Stimme Fan noch super, Flame. Sie hat ja heute jetzt nicht mehr so eine Stimme, also neue Platten kommen wohl nicht mehr so viele und insofern bringt sie jetzt ihr Archiv.
Sie macht Werbung, indem sie
ihre Gedanken aus ihrem Tagebuch von damals sind wohl in dem Booklet abgedruckt und das ist ja so, also ein Gedanke von Barbara Streisand ist nach der Meinung von Barbara Streisand so Bibelniveau, ja. Also das ist für alle Zeiten gültig und jetzt
in der Bibel steht ja auch viel frei.
Jetzt bringt sie also so kleine Sätze aus ihrem Tagebuch von 1960, bringt sie jetzt so als Teaser für das Album jeden Tag so einen Satz. Und das sind so die Weisheiten der Barbara Streisand, die jetzt sozusagen darauf vorbereiten, dass also der Anfang der Legende ist kurz davor veröffentlicht zu werden.
Ach komm, Mutti.
Und meine, das ist was, du, wenn ich Nachrichten gucke, dann lese ich eine Viertelstunde Barbara Streisand-Sätze oder Happiness Becomes Her von Tina, yeah. Das Krebsbuch oder was auch immer. Da stehen auch so Sachen drin wie denke gut von dir, dann geht's dir morgens gut. So. Und dann, du, meine Welt ist wieder in Ordnung. Alles perfekt. Ich lese das und meine Welt ist wieder in Ordnung. Delusion ist mein Konzept in harten Zeiten. Was mir sehr
geholfen hat, war, ich bin ja kein Fashion Week Mensch, ich finde ja Fashion meistens Banane, aber was mir sehr geholfen hat, war während der Paris Fashion Week, Cher war ja in Paris
das war
zur süß. Fashion Week und ist auf zig Partys aufgelaufen, hatte jeden Tag einen neuen Look, sah jeden Tag rasend aus
ja.
Und hat dann die Balenciaga Show, war es glaube ich, nee, ja. Die Balmain Show, ja. Balmain, glaube ich. Eins von beiden.
Der Typ mit den komischen
Closed ist ja. Dann da rausgekommen und sah natürlich rasend sah aus. Rasend aus. Sah sie aus.
Ja.
Und ist dann den Laufsteg einmal lang gelaufen.
Too
und
strong
ist
enough.
Auch in dem neuen Clip ist sie drin. Und das war mein
ja.
Happy Place jeden Morgen. Ich bin aufgestanden, war so Doomscrolling für 5 Minuten, dachte ich, ertrag's nicht. Ja. Und dann gehe ich auf so einen Share-Fan-Account ja. Und da sind all diese neuen Fotos ja. Und die Videos. Und ich dachte so, ach guck,
ja.
What is aber your grandma doing tonight? Sie, huh? sie war in diesem Anzug auf Vakuum verpackt. Also.
Ja, war super.
Why not? Ich meine, meine Kostüme ja. Auch eingenäht.
Schatzi, ja. Wenn ich diesen Körper hätte, würde ich immer nackt auf die Straße gehen.
Well. Nee, hat sie echt toll gemacht. Und das sind diese, das muss ich auch sagen, da kann man sich dann wirklich die Wirklichkeit wieder ausblenden und in seine Bubble sich ein bisschen zurückziehen und wieder ein bisschen Kraft schöpfen. Wir schöpfen ja Kraft durch sowas Doofes. Ja. Ist doch wunderbar.
Ja.
Ne? Jeder muss sein Rezept finden, wie er in diesen komischen Zeiten
hast irgendwie gesund bleibt. Hast du gerade gesagt, Cher ist doof?
Nein. Aber es gibt diesen wunderschönen... Aber
du würdest doch jetzt höchstwahrscheinlich, wenn du es analysierst, sagen, was das für eine oberflächliche Betrachtungsweise nein. Dieser Welt ist.
Ich würde
und
sagen,
ich verteidige das gerade ich würde, und denke, ich würde, nein.
Ich gucke mir ja sowas auch an. Und für mich ist das immer das Atemholen, bevor man wieder unter Wasser geht.
Ja.
So.
Schön ausgedrückt.
Das Ding ist ja, ich glaube, dieses Bild, was Leute, die danach geboren worden sind, vom Leben im Zweiten Weltkrieg haben. Da wurde geheiratet, da wurde gevögelt, da wurden Geburtstage gefeiert, da gab es Partys. Also Dachau war ja nicht das Einzige, was in der Zeit stattgefunden hat, sondern es gab ja auch einen Alltag in diesem Krieg und mit diesem Krieg. Und nicht, dass ich die Zeit, in der wir gerade leben, mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen haben will, das will ich jetzt nicht so gesagt haben. Aber bei allen Schwierigkeiten, wir sind ja auch Queerlinge, weil unsere Welt ein bisschen bunter und ein bisschen anders ist als die von anderen.
Bunter. Ja, vielleicht ist es unsere Kraft, sich am Schopf, am rosa gefärbten, aus der grauen Realität manchmal rauszuziehen mit Blödsinn, der uns das Leben leichter macht. Deswegen machen wir doch auch diesen Podcast.
Ja.
Wir reden doch über unnützes Zeug, was aber das Leben schöner macht.
Weißt du, was ja die unnützeste Meldung der gesamten letzten Woche war, um darauf mal zu kommen. Ich fand ja diese kleine Medienpetitesse, dass Bergheim schließt, das gesamte Föhntuch explodiert, weil irgendjemand anderem auf Droge gesagt hat, dass Bergheim schließt. Ja. Irgendwie die FAZ schreibt eine Seite, dass Bergheim schließt. Drei Tage später, ups, tut uns leid, es war wohl ein Missverständnis, dass Bergheim schließt, doch nicht. Also ich dachte,
wie du da reinschreist. Paul sieht die Grafik
jetzt nicht.
Frau
Schulz ist übersteuert.
Ja, ein bisschen übersteuert. Ja, sehr aufgeregt. Das war sehr lustig, das muss ich auch sagen. Und Beweis war ja, dass die Booking-Agentur des Bergheims schon geschlossen hat oder irgendwie zum Ende des Jahres schließt. Und parallel kam von Fixie Fate, Berliner werden Sie kennen, eine DJ-Legende, die dann schrieb irgendwie, oh, ich bin gerade bei einer neuen Agentur unter Vertrag gekommen. Und dann habe ich nur geschrieben, oh, hoffentlich nicht die vom Bergheim.
Weil, nein, aber das war's auch.
Ja, ich dachte auch irgendwie, große Agentur dachte, aber ich fand ja die Reaktion von den Jungs wie immer sehr cool, die ja gesagt haben, wir schreibt doch, was er wollt, ist doch egal. Aber auch alle, die da arbeiten, haben gesagt, ich kommentiere das nicht, ist mir zu blöd.
Nein, aber so ein Gerücht ist immer gut fürs Geschäft.
Aber honestly, who cares? Also,
ja, wir sind aber auch raus. Für andere ist es wichtig.
Aber also ich sage das immer gerne, wenn schwarz angezogene Kinder mich fragen, warum ich nicht ins Bergheim gehe bei der Arbeit, die 20 sind, so. Und dann sage ich immer, Kinder, ich war bei der Eröffnung vom Ostgut dabei.
Ich wollte gerade sagen, also Entschuldigung,
bei der Eröffnung von der Panorama-Bahn.
Ich war im Tresor im Ostgut, ich muss nicht ins Bergheim.
Gute Nacht. Ja. So, ich habe von 14 bis 40 habe ich wahrscheinlich 5 Stunden geschlafen. And that's fine.
Ja,
so.
Genau.
Also, jetzt seid ihr dran. Ob der Laden jetzt am Ende des Jahres, worauf es ja wahrscheinlich hinausläuft, ist ein Wechsel in der Geschäftsführung und in den Besitzern vielleicht, ob das passiert oder nicht. Also, ja. Seriously.
Ja, und ganz davon abgesehen, mich feuchten so, also wenn die Corona-Zahlen weiter so laufen, dann geht sowieso niemand am Ende des Jahres ins Bergheim, weil niemand in irgendwelche Clubs geht.
Das werden wir sehen. Aber das Schmutz wird danach wieder reicher sein denn je zuvor. Insofern, auch wieder gehört. Nein,
das ist mein Spruch.
Ich wollte auch mit dir antworten.
Solange die fette Person nicht auf Wiedersehen gehört hat, auf Wiederhören gesagt hat, ist die Folge nicht vorbei.
Jetzt nochmal.
So, und deswegen, Barbie, sag mal dein Sprüchlein.
Muss ich noch?
Nein,
ich wollte es am Anfang.
Wir wollten es am Anfang sagen.
Ich sage es in der nächsten Folge, das schreibe ich mir jetzt auf. Am Anfang sagen, so. So, ja, ihr Lieben, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr diese kurzweilige, spannende
dieser
Folge.
Dieser Ritt durch die Geschichte.
Ja, durch die Oberflächlichkeiten und die Tiefen des Jetzt. Wenn ihr das weiterhin unterstützen wollt und das unterstützenswert findet, dann könnt ihr uns bitte bei Spotify und bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Teilt uns auf den sozialen Medien, empfehlt uns euren Freunden und schalten sie wieder ein.
Wenn es heißt, nein. Es heißt. in diesem Sinne, auf Wiedergehört, ihr Lieben. Habt einen friedlichen Tag.
Ich könnte auch noch E-Mails schicken an toteldayingpodcast@gmail.com.
Ich überlege gerade noch, ob nicht jetzt vielleicht noch im On.
Ja.
Normalerweise machen wir es, wenn es aus ist.
Ja.
Wie fanden wir uns denn? Und diese Folge, wollen wir es nicht im On machen?
Könnt ihr gerne im On machen.
Weil das war doch jetzt eigentlich totales Wirrwarr.
Ja.
Es war totales Wirrwarr und wir haben doch überhaupt keine Lösung und wir sind doch ratlos und versuchen uns so in kleinen Schritten irgendwie eine Orientierung zu schaffen und merken, bei dem einen ist es Quatsch, bei dem anderen ist es vielleicht Quatsch, bei dem dritten ist es vielleicht für den gut, aber für den anderen nicht. Und das war doch eigentlich toll.
Ja, deswegen beenden wir diese Folge auch mit einem anderen Satz.
Wir alle irre werden. Mehr und mehr und keiner eine Lösung hat. Oder? So. Das fand ich gerade gut an dieser Folge. Ja, wollte ich jetzt mal so als Fazit sagen.
Ich mag
sagen.
Das tatsächlich auch, wenn wir miteinander sprechen.
Also Leute, nur erwartet Referate nichts von uns.
Nö,
außer aber klar, ein Gedankenstrom. Ist im Prinzip wie der Film Blond.
Stream of Consciousness.
Ja, so.
So, damit hätten wir die Folge ja gezirkelt. Ja. Und irgendwie, ich beende diese Folge mal mit folgendem Satz. Wie Sie sehen, wir besoffen, der Vorhang auf und alle Fragen offen.
Bitte?
Ja, das stimmt. Das war das,
das war literarische das Ende vom literarischen Quartett.
Ja, genau.
Bloß wie besoffen der Vorhang. Wir besoffen, der Vorhang auf und alle Fragen offen.
Ja.
Ja.
Und die Hose auch.
Ja, ja. So. Genau. So. Das ist ein schönes Fazit.
Auf Wiedergehört.
Auf Wiedergehört. Tschüss.